No matter how much you feel like you're prepared for something, it never happens on your time, like when you think you're ready, like it's supposed to happen. It always happens when it's supposed to happen. Because the period that you feel ready and people are not acknowledging the material the way you feel like they should because it's good, is the time that you actually develop skin thick enough to survive when it does work.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge NoNo MVP Podcast, Musik, Video und Produktion. Wie immer aus meinem kleinen, aber feinen Studio mit meinem Brudi Videofilms.
JB am Start, früher am Morgen heute hier.
Oh ja, wir sind jetzt sozusagen von spät am Abend in der letzten Folge zu sehr früh am Morgen geswitcht und das heißt, das Fenster ist offen. Ich hoffe, Background Noise ist in Ordnung für euch.
Es geht schon klar, wir brauchen ein bisschen Sauerstoff auf jeden Fall. Es ist ein harter Schichtwechsel von abends zu früh.
Das stimmt. Und es wird ein bisschen wärmer. Ich war gestern auf Arbeit mit kurzer Hose und Pulli, was sehr crazy
Du
war.
Warst der Verrückte, den ich gesehen habe mit kurzer Hose, Alter.
Musste ich direkt ausnutzen. Und wir sind heute wieder nicht nur zu zweit, sondern wir haben einen sehr spannenden Gast mal wieder am Start. Safe, heute aus der Videografie. Yeah. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass er hier ist. Kleines Intro haben wir schon gehört. Mhm. Introduction gibt's nach dem Intro. Du darfst auch gerne schon was zum Intro sagen. Dann werde ich dich vorstellen. Und zwar habt ihr wahrscheinlich alle die Stimme erkannt.
Voll, ja.
Niki, wer war's?
50.
Yep.
Ferrari 50 F. Fiddy. Aber was er genau erzählt hat, musst du jetzt nochmal translaten.
Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das so krass fühle, dieses Mal, das Intro.
Ja, also war sehr spontan ausgewählt.
Ja, genau. Es war recht spontan ausgewählt, aber egal. Es soll ja nur ein bisschen Intro-Stoff liefern. Und zwar hat 50 erzählt, dass die Dinge meistens nie dann passieren. Und ich glaube, da geht er von so Meilenstein karrieremäßig aus, wenn man das erwartet, sondern immer nur, wenn die Zeit irgendwie richtig ist. Und die zweite Hälfte seiner Aussage, die habe ich wiederum sehr gefühlt.
Ja.
Und zwar, dass man irgendwie eine dickere Haut entwickelt und wie so eine Abhärtung entwickelt. Dadurch, dass man halt oft, glaube ich, eine gewisse Attitüde oder so eine Erwartungshaltung hat. Jetzt muss der nächste Step kommen, irgendwas muss passieren und dann passiert es halt doch nicht. Und das härtet wiederum ab. Ja, genau. Habt ihr dazu Gedanken? Unser Gast kann gerne auch schon mal seine Stimme contributen, wenn er möchte.
Ja. Um einfach, Arvid, was geht?
Hey, was sagst du dazu? Ich habe jetzt extra den Namen noch nicht vorweggenommen.
Arvid, wir können das aber auch piepsen dann im Nachhinein.
Ja, stimmt.
Vielleicht erkennen mich die Leute auch an meiner Stimme.
Genau, wie 50 Cent.
Es ist 50 Cent.
Es ist 50 Cent, ob ihr es glaubt oder nicht.
Ja, nice. Ey, ich kann da gar nicht so viel dazu sagen. Vielleicht, Arvid, vielleicht hast du ein Feeling dafür, was er da so getalkt hat.
Ja, also ich kann das teilweise nachvollziehen. Und was ich eigentlich immer so wahrnehme, geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, ist, wenn du was machst, dann passiert auch was.
Yes.
Aber wenn du nichts machst, kann auch nie was passieren. So.
Voll.
Und das heißt natürlich nicht immer, wenn du was machst, dass es wirklich mit Erfolg gekrönt ist. Aber wenn du gar nicht erst anfängst, die ersten Schritte zu gehen, dann kannst du auch nie irgendwo ans Ziel kommen. Und wie das Ziel dann am Ende aussieht, wie groß dieses Ziel dann auch ist oder was du am Ende wirklich bekommst, das ist, glaube ich, am Anfang auch unklar. Und oft, gerade am Anfang habe ich auch gemerkt, die Vorstellungen, die du am Anfang hast, entsprechen dann nicht unbedingt dem, was am Ende rauskommt.
Ja, genau.
Aber trotzdem hast du irgendwie ein Ergebnis, musst du dir das mal ganz kurz anschauen. Am Anfang bist du dann auch vielleicht sehr kritisch und skeptisch und denkst, ach Mensch, eigentlich ist das gar nicht das, was du wolltest. Und wenn du dir das aber dann noch ein bisschen länger anschaust, dann erkennst du da auch einen gewissen Mehrwert, einen künstlerischen, ästhetischen oder vielleicht auch einen sozialen. Irgendwas kommt dann doch immer raus, wo du denkst, ach Mensch, irgendwie hat sich dieser Weg jetzt doch gelohnt, den du da auf dich genommen hast.
Mhm. Und das meint er wahrscheinlich auch mit diesem Thick Skin-mäßige, ne? Dass man so ein bisschen lernt, glaube ich, auch diese Erwartungshaltung ein bisschen anzupassen, nicht zu enttäuscht zu sein, vor allem auch, ne? Wenn man irgendwie was macht und man kriegt nicht die Resonanz, die man sich irgendwie wünscht und so.
Aber zumindest den Stein erstmal ins Rollen bringen. Und ich glaube, das ist immer das Schwerste, einfach zu starten, wie Arvid das schon gesagt hat, glaube ich. Und dann am Ende überall so deine kleinen Samen zu pflanzen und dann irgendwie zu gucken, wie die dann so Step by Step sprießen. Ja.
Ja. Aber ich bin da auch immer vorsichtig, weil es klingt immer wieder direkt so neoliberal irgendwie gefühlt, so dieses... Ja. So Leute, die was machen, die haben auch Erfolg und ne, so Kram. Und das ist wieder schwierig. Deswegen fand ich wichtig, dass du das so betont hast irgendwie. Das heißt halt nicht, dass nur weil du was machst, dass du damit erfolgreich sein wirst.
Aber ich glaube, das ist auch das Ding. Ich glaube einfach, dieses in die Handlung kommen ist halt das Ding.
Das ist schon wichtig, klar.
Weil sonst hast du irgendwann so die Ideen in deinem Kopf und hast so einen Informationsstau. Und ich glaube, das macht dich dann komplett crazy in deinem Kopf, wenn du das, was du in deinem Kopf hast, nicht umsetzt einfach. Mhm. Und vielleicht ist es das.
Ja. Mega.
Und dieses Ausprobieren hat ja auch immer so diesen Effekt, aha, du merkst, jetzt ist was anderes rausgekommen, aber vielleicht ist das cool und vielleicht solltest du lieber das jetzt als das neue Ziel auch sogar betrachten.
Ja.
Nicht sagen, okay, ich ist irgendwie ganz nett, aber ich lege das beiseite und probiere wieder genau denselben Weg wie vorher einzuschlagen und habe wieder exakt das gleiche Ziel wie vorher vor Augen. Sondern nee, guck dir das mal an, was du da gemacht hast mit deinen Talenten, mit deinen Erfahrungen, die du auch gesammelt hast.
Ja.
Natürlich hast du irgendwie Vorstellungen, du willst ein MTV-Video machen oder so, aber am Ende kommt halt dein Style raus und am Ende ist es ja viel geiler, weil dann ist es wirklich was Einzigartiges.
Voll.
Ja.
Word. Ey, herzlich willkommen Leute, wir sind im Deep Talk Podcast.
Yes.
Podcast. Und unser Gast, ihr habt den schon gehört auf jeden Fall, aber JB wird nochmal kurz erläutern, mit wem wir es heute hier zu tun haben.
Yes, zumindest ein bisschen. Wir freuen uns alle sehr, dass er am Start ist. Es geht um eine sehr lange präsente Größe auf jeden Fall, was Videoproduktion in Leipzig angeht. Ich glaube, du machst das schon locker über 10 Jahre, wenn nicht sogar... kratzt du an den 15 Jahren oder so, wie du das halt sozusagen auch freiberuflich oder selbstständig machst, was schon krasse Hausnummer ist auf jeden Fall. Wir haben uns auch vor Jahren kennengelernt. Ihr beide kennt euch sogar noch länger. Wir haben alle drei schon bei diversen Projekten auch zusammengearbeitet. Arvid hat vor vielen, vielen Jahren, vor allem so wie ich das miterlebt habe, viele Musikvideos produziert. Auch für Leute außerhalb Leipzigs, aber ich glaube, du hast locker die ganze Mucke-Szene in Leipzig schon mal so abgefrühstückt. Jeder kennt ihn da auf jeden Fall und er ist auch für viele immer so der Ansprechpartner des Vertrauens gewesen. Jetzt aber ein bisschen rübergeschiftet zu Handwerk, Industrie, Image, Videos und einfach ein bisschen andere Sachen. Da kannst du ja dann auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und ich denke auch, dass vieles sich so in unserem Gespräch noch klären wird. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist so ein bisschen auf jeden Fall, das habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen Leipziger Bubble-Connection hier gerade wieder, was aber auch sehr, sehr schön ist. Willkommen,
noch
nice,
ergänzend.
Dass du hier bist. Genau, Niki, sag auch gerne was.
Dazu, auch für mich als Videograf irgendwie, war Arvid dann auch auf jeden Fall immer so eine, so eine Mentorfigur vielleicht auch ein bisschen, wo man mal über die Schulter gucken kann, konnte. Weißt du, und all das, was wir jetzt vergessen haben zu erwähnen, wirst du uns jetzt ergänzend erzählen, auf jeden Fall. Schön, dass du da bist, Arvid.
Yes.
Ja, endlich mal ein bisschen Video hier.
Ja, das ist cool.
Ja, ich freue mich auch bei euch sein zu dürfen.
Ja.
Und ihr habt eigentlich schon ganz viel auf den Punkt gebracht. Und du hast gerade gesagt, ich soll jetzt alles erzählen. Das wäre ein bisschen viel.
Nicht alles.
Das
also vielleicht Schuhgröße haben wir noch vergessen.
15
und so.
Jahre Breakdown, bitte.
Genau. Ich glaube, das sprengt etwas den Rahmen dieses Formates.
Ja,
aber ich freue mich, das, was du sagst, dass ich dir da auch ein bisschen was weitergeben konnte.
Ja.
Und ich sehe es, glaube ich, gar nicht unbedingt so in diesem Handwerklichen, dass du so handwerklich so viel abgeschaut hast, aber vielleicht so in diesen Ansatz, dass man mit relativ wenig trotzdem was schaffen kann,
auf
was Vorzeigbares.
Ja. Vor allem diese Inspiration auch einfach, diesen Ansatz zu haben, man braucht eigentlich nur eine Kamera irgendwie und einen Rechner zum Schneiden und dann hat man irgendwie gemerkt, dass das Spaß macht und dann warst du auch einfach die einzige oder die Ansprechperson hier im Umkreis. Weil man muss ehrlich sagen, es hat sich halt super viel gewandelt und damals gab es vielleicht so 2, 3 Leute, die das, oder fast nur du warst da am Start, die Person, die das so gemacht hat, dass man so einfach ein Rap-Video irgendwie drehen konnte, weißt du? Und da gab es nicht viel, wo man gucken konnte, lernen konnte und so. Instagram und so war auch noch nicht so big. Tutorial-Game.
Ja. Und tatsächlich denke ich auch, das verbindet uns ja auch hier alle zusammen, glaube ich, ja. Dieser DIY-Gedanke, der, den ich ganz stark aus dem Hip-Hop auch gelernt habe und gesehen habe, von anderen Menschen vorgelebt bekommen habe. Und das habe ich probiert, so in meine Arbeit einfließen zu lassen, weil ich habe auch mal ganz früher probiert, selber ein bisschen Hip-Hop zu machen. Ganz, ganz schlecht. Hatte neulich noch mal einen alten Freund, den ich leider nur ein, zweimal im Jahr sehe, hatten wir uns nochmal drüber unterhalten und er meint, die Songs sind wahrscheinlich nicht mehr da, weil es auch sehr
Das ist aber eine neue Information, dass du mal gerappt hast.
Ganz schlecht. Also ich habe überhaupt kein Rhythmusgefühl, aber ich habe lustige Texte geschrieben.
Okay, das also was heißt,
ja, also sehr speziell, so von Justus Jonas von MOR, so ein bisschen beeinflusst, würde ich mir jetzt mal unterstellen. Und aber überhaupt nicht vorzeigbar. Also wirklich ganz, ganz schrecklich gerappt, habe auch so ein bisschen Beats gemacht und da habe ich ja schon gemerkt, aha, Hip-Hop, das hatte ich gelesen im Internet, Hip-Hop kann man selber machen sozusagen, das lebt davon, dass es der technische Einstieg relativ niederschwellig ist und habe aber gemerkt, das ist selbst dieser niedrige Einstieg ist für mich zu hoch. Ist auch total okay. Jeder Mensch hat ja andere Fähigkeiten und nicht jeder ist jetzt ist musikalisch. Ist halt einfach so. Ich glaube, Beuys hat mal gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Ich glaube, irgendwann später im Leben hat er gesagt, naja, er hat das dann so ein bisschen relativiert. Also dann so die, die Früchte dieser Aussage gesehen hat. Ich würde es immer noch so sagen, also es kommt ja auch immer darauf an, wie man Kunst auch bewertet, ob man es bewertet oder ob man es einfach als so Ausdrucksform einer Persönlichkeit wahrnimmt und ich finde, da hat alles Berechtigung, egal wie die Leute das machen und ich glaube, man muss es fühlen, man muss sich dabei wohlfühlen, das ist erstmal die Hauptsache und geht ja nicht immer darum, da Likes irgendwo abzugreifen.
Nee, absolut nicht.
Also ja.
Genau. Aber genau, was ich eigentlich sagen wollte, das hat mich an Hip-Hop total fasziniert und auch wenn ich jetzt vielleicht nicht mehr annähernd so viele Hip-Hop-Videos mache wie damals, sondern wie JB das schon angedeutet hat, dass ich jetzt eher in anderen Bereichen arbeite, diese Hip-Hop-Attitude, die ist irgendwie, die geht nicht aus mir raus. Also die bringe ich immer mit, auch wenn das nicht so offensichtlich vielleicht ist, aber das in meinem Herz schlägt ganz dolle Hip-Hop, auch wenn ich heute nicht mehr so viel Hip-Hop höre zum Beispiel, auch wie früher. Aber das hat mich eigentlich, seitdem ich 14 Jahre alt bin und ich das erstmal gefühlt habe, unglaublich geprägt. Und ohne dieser Kultur hätte ich heute meinen Beruf einfach auch nicht tatsächlich. Das muss ich einfach mal so ganz großes Dankeschön an diese Hip-Hop-Kultur auch zurückgeben, die auch viel Scheiße produziert, muss man auch sagen. Also wird ja auch viel Menschenverachtendes, Frauenverachtendes und so weiter.
Voll.
Nicht nur, da gibt es einen ganz starken Wandel und hat auch immer schon Menschen gegeben, die das nicht reproduziert haben, sondern auch ganz emanzipatorische Texte auch gebracht haben oder einfach von der Einstellung. Aber diese Hip-Hop-Kultur ist unglaublich. Also ich liebe sie heute noch.
Ja. Safi, trotzdem, wie ging das dann am Anfang los? Hast du dann einfach eine Cam dir geholt zum Fotos machen? Hast gedacht, du willst jetzt irgendwie mal ein bisschen filmen? Und dann, wie kam die Verbindung zum Hip-Hop-Videodreh dann? Weil es dann doch irgendwie schon ein spezieller Ansatz ist. Ich finde geil, dass man da super die Freiheiten hat. Und ich glaube, am Anfang gerade, wenn man damit beginnt, man auch super easy da reinstarten kann einfach. Wie war das bei dir? Wie bist du da reingekommen?
Genau, also ich hatte ja schon gesagt, Hip-Hop total faszinierend für mich, habe mich auch so ein bisschen selber ausprobiert, aber dann auch selbstkritisch feststellen müssen,
dass diese musikalische Ebene dann
das funktioniert einfach nicht und habe mich eher drauf verlegt auf den Hip-Hop-Kiosk, das war am Anfang einfach ein Webshop für CDs und ein paar Schallplatten und so, über den ich probiert habe, so Künstler innen, eins waren eigentlich schon eigentlich alles Männer, muss ich ganz ehrlich sagen, also Künstler probiert habe, quasi aus den Staaten, aber aus so aus Leipzig, quasi so einen Vertrieb zu geben.
Okay.
Und im Zuge dessen habe ich dann auch ein paar kleine Release-Partys veranstaltet, wo dann die Sampler, die ich zusammengestellt habe, quasi so auch präsentiert habe mit den Künstlern vor Ort in Leipzig. Und da habe ich meinen kleinen Bruder Aurel gefragt, ob er das vielleicht mal so ein bisschen dokumentieren kann. Und aus diesem Material habe ich dann erstes kleines Musikvideo zusammengeschnitten, habe auch ein paar Sachen dann selber dazu gedreht und da habe ich dann gemerkt, aha, das ist jetzt ein Medium, bei dem arbeitest du nicht dagegen, sondern wir arbeiten zusammen. Also die Kamera, die sagt nicht, oh, das ist nicht im Takt oder so, sondern die sagt, ja, okay, die Bilder sind auch schon da. Also das ist ja der Vorteil gegenüber einer Songaufnahme. Ich muss sie ja nur finden. Also so ein bisschen wie Digging in den Crates. So. Die Bilder, die schwirren alle draußen rum. Und ich muss eigentlich nur wie ein Kurator sagen, okay, dieses Bild gefällt mir, das Bild gefällt mir, das Bild gefällt mir jetzt nicht. Das fliegt wieder raus aus meiner Sammlung. Stimmt. Und das hat mir, also ich glaube, ich habe einen Sinn für Ästhetik, würde ich behaupten.
Muss ich auch sagen, ich glaube, das Krasse bei dir ist, und das ist bei mir zum Beispiel ein krasses Defizit, Dinge zu erkennen, die geil aussehen. Also meinst du, eine Schranke, die sich schließt, denke ich dann vielleicht kurz so, okay, es ist halt eine Schranke, die sich schließt. Aber wenn du das dann einfängst, hat es irgendwas. Also es gab so Momente, wo ich mir das angeguckt habe und gedacht hätte, okay, ich hätte das jetzt vielleicht nicht geshootet. Aber als ich es dann gesehen habe, war es irgendwie nice, irgendwie hat es gepasst, so, weißt du? Und du hast manchmal so Bilder, wo ich mir denke, so krass, warum, ja, warum habe ich das nicht gefilmt?
Also das würde ich jetzt nicht behaupten, dass du kein Auge hast für schöne
das
Dinge.
Nicht,
also,
aber das ist speziell bei dir, ist mir aufgefallen, dass ich da immer drauf geschaut habe und dass mir das immer speziell aufgefallen ist, ja.
Das mag sein, so, dass ich so den kleinen Alltags
Gegenständen, so die kleinen Dinge einfach, so die Details, ja.
Das stimmt, das höre ich oft, ja. Also anscheinend ist es dann so, ja.
Aber siehst du das, also ich habe, glaube ich, mal in irgendeinem, das war, ich weiß gar nicht jetzt, wer das war, aber es gab mal irgendwie, ich weiß nicht, ob der Regisseur oder Director oder so war, und der hat gesagt, und das kann ich natürlich so gar nicht so krass nachvollziehen, aber es geht an euch beide am Ende die Frage, wenn ihr so ein Video shootet und irgendwas seht, habt ihr das im Prinzip schon auf dem Monitor, also wisst ihr, wie ich meine? So die Idee, ist die in eurem Kopf schon so processed, dass ihr das sozusagen als Shot in eurer, das ist ja keine DAW, sondern euer Work-Programm, mit dem ihr halt schneidet, oder ist das noch viel abstrakter? Ist das so, ey, ich sehe jetzt was in der richtigen Welt und das ist in der richtigen Welt und ich habe gar nicht diese Ebene, dass ich das ja auffange und dann vielleicht noch bearbeite oder sowas. Also vor allem jetzt, ne, wenn du sagst, Arvid macht coole Sachen von kleinen Dingen aus dem Alltag oder so, wie ist da dein, wie funktioniert da dein Kopf so, wenn du die Dinge filmst oder die Shots? Ja, antwortet gerne beide drauf. Also.
Ey, ich kann da nur ganz kurz dazu sagen, dass es, glaube ich, ein Training über die Jahre ist, dass es bei mir zumindest so ist, wenn ich durch die Kamera schaue und in der Szene bin, ich mir vorstelle, wie es im Programm schon gegradet und final bei YouTube aussieht.
Schon, ne? Ja.
Und dann ist es vielleicht wie so ein Freestyle-Rapper, der irgendwie auf jedes Wort schon mal ein Wort gereimt hat und hat so ein gewisses Repertoire, auf das der zugreifen kann. Vielleicht kann man das so adaptieren irgendwie auf dieses Bildliche. So würde ich das jetzt für mich beschreiben. Ich weiß nicht, was Arvid dazu meint.
Sehe ich absolut. Also es ist ein guter Vergleich mit diesem Freestyle-Rap, also auch dieses Training. Also jeder kennt ja diesen Spruch oder jede Person kann einen guten Schnappschuss machen, aber das heißt noch nicht, dass eine Person zum Beispiel eine Hochzeit jetzt, diese eine Person, die mal einen guten Schnappschuss gemacht hat, auch eine Hochzeit zum Beispiel gut fotografieren kann.
Voll, ja.
Weil das erfordert dann eine ganz andere Disziplin und auch ein ganz anderes Verständnis für wie überhaupt ein Bild entsteht. Und in meiner Anfangszeit habe ich immer mal Schnappschüsse gemacht, also Videos, wo einfach die Bedingungen sehr gut waren und es war tolles Licht, eine Person, die eine Ausstrahlung hat und die ganze, das hat alles gut harmoniert miteinander. Und in dieser Anfangszeit, wenn diese Bedingungen voraus schon gegeben waren, habe ich auch ein gutes Video gemacht. Aber ich bin ganz oft dann ins Schwimmen gekommen, wenn diese Bedingungen nicht vorhanden waren. Und ich glaube, das haben Niki und ich jetzt in den letzten Jahren gelernt, wie kann ich eine Situation schaffen, die, ich sag mal, in 99% der Fälle auch funktioniert. Also wie, welche Voraussetzungen muss ich am Set dann erzeugen, was muss ich vielleicht auch im Vorfeld schon berücksichtigen, wie muss ich die Leute besser anweisen, vor Ort dann, wie muss ich mein Licht selber setzen auch, also früher habe ich ja ganz viel einfach das Tageslicht genutzt oder das vorhandene Licht und jetzt habe ich ein etwas besseres Verständnis schon, wie kann ich das alles mir einrichten, um eben diesen Schnappschussmoment zu vermeiden.
Crazy. Also man merkt, das sind auf jeden Fall nicht nur irgendwie ein, zwei Faktoren und eine Idee im Kopf, sondern da spielt auf jeden Fall super, super viel rein.
Ja, safe. Also es ist, ja, und gerade um nochmal auf diesen Punkt, der, wie du auch angefangen hast, Arvid, mit diesen Hip-Hop-Videos, wollen wir gar nicht so krass Deep Talk jetzt in den Hip-Hop reingehen, aber man muss ja sagen, so sind wir ja sozialisiert worden und ich glaube, das gibt so ein extremes Learning einfach, weil früher war das zumindest bei mir so, auch die vielen Low-Budget-Sachen im Hip-Hop, man hat halt nichts und man kommt einfach dahin und in 90% der Fälle haben die RapperInnen halt auch kein Plan, was an dem Tag passiert. Du kommst dann da früh hin und dann ist so, ja, was machen wir denn jetzt?
Ja.
Und es ist halt so ein Videodreh. Es gibt ja so viele Faktoren, die eigentlich da sein müssen. Wie wird das Licht gesetzt? Wo kommt die Sonne rein? Wie ist die Location? Ganz oft ist ja auch so, da kannst du bestimmt auch aus Erfahrung sprechen, dass du kommst zu einem Videodreh und der Rapper oder die Rapperin kann den Text des Songs nicht mal, weißt du? Und das sind alles so Faktoren, wo man so krass, so schnell in kürzester Zeit viel lernt als Videograf. Das ist halt sehr, sehr krass.
Das stimmt. Und viel und schnell, vor allem auch schnell, viel und schnell auch reagieren musst. Also du musst auch oft ganz schnell verstehen, wie machen wir das jetzt? Weil sonst werden die Leute ungeduldig, sonst hast du ein sehr begrenztes Zeitfenster. Mhm. Und es geht dann noch weiter. Also heute mache ich ja mehr so, ich sage jetzt mal im weitesten Industriefilme, so Imagefilme, Produktfilme, Firmenfilme, wie auch immer.
Ja.
Und da musst du dann ganz oft natürlich auch mit O-Tönen arbeiten, mit Interviews. Und meistens hast du sogar eine Person von einer Agentur mit dabei, die ein Skript geschrieben hat, die Fragen vorbereitet hat. Mhm. Aber nochmal zu diesem Thema, vorher sehen müssen, wie es dann auf Monitor, also geschnitten aussieht, da spielt das fast noch mehr eine große Rolle, weil oft ist es eigentlich gar nicht meine Aufgabe, aber oft muss ich dann intervenieren und sagen, nein, wir müssen das nochmal ganz anders formulieren, weil im Schnitt funktioniert das halt überhaupt nicht. Ja. Du musst in kurzen Sätzen sprechen, der eine Satz, der war in Ordnung, diese eine Sinneinheit war gut, aber manche Leute erzählen ja, das kennst du ja als Audio-Engineer, JB, wie schwierig ist das wirklich, einen Textfluss zu erzeugen. Mhm. Und da kommt dann halt diese Komponente noch dazu, du musst nicht nur das Bild arrangieren, sondern du musst auch wirklich die Geschichte dann, die gesprochene Geschichte auch noch arrangieren. Und das war natürlich bei unserem Rap-Video, diese Ebene war ja zumindest schon da.
Ja, ja, genau.
Und plötzlich musst du anfangen, den Song zu schreiben.
So. Ja, genau. Ja.
Mhm. Ja, ich würde nochmal, bevor wir es vergessen, einen Shoutout geben an Hip-Hop-Kiosk, weil du hast da auch einen YouTube-Kanal noch im Nachhinein wahrscheinlich geschaffen.
Immer noch
den gab's ja nicht sofort.
Immer noch da, den kann man
genau, sich eben, deswegen wollte ich es nochmal sagen. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch nochmal irgendwie einige Videos, die Avid geshootet hat, reinziehen und da sind sehr, sehr coole Projekte dabei. Und das mit diesem, wie das losging, wusste ich gar nicht. Das ist voll cool, dass du das so erzählt hast, dass das ja irgendwie so eine Vertriebidee war und mit so Sampler-Release-Partys und so. Mega nice, ey.
Wusste ich auch nicht. Ich habe es auch nur dich kennengelernt über den YouTube-Kanal und hatte dich dann angeschrieben und
wusste
dachte, das ist halt einfach so ein bisschen Videograf und du machst halt deine Videos da hoch und das heißt halt Hip-Hop-Kiosk.
Ja, genau. Dachte ich auch.
Aber dass die Legacy da vorne da ist, wusste ich auch nicht.
Das ist halt der Kiosk. Also deshalb Hip-Hop-Kiosk.
Ja,
also
mega.
Zurzeit ist ja Hip-Hop-Fernsehen genannt worden. Ja, gut.
Das ist ja Television.
Du E-Pop?
Ja, ey, es ist krass. Ich finde es einfach so krass und ich freue mich auch, dass Arvid heute da ist, dass wir ein bisschen Videotalk machen können. Und ja, und für mich auch persönlich einfach ist das krass, weil ich habe ja auch gerappt oder rapp noch. JB-Sozialisierung und Arvid war halt immer ein Begleiter, der auf dem Weg von so vielen Menschen, die hier Musik machen, gerade im Hip-Hop, einfach seit Day One am Start ist. Und das ist einfach ein unwegdenkbarer Teil der Leipziger Hip-Hop-Szene auch ist oder war und uns auch allen viel geholfen hat, weißt du, weil dieses DIY und wir haben alle keine Kohle und wollen aber ein geiles Video und das war halt vielleicht auch noch ein Stück, als ich angefangen habe, aber wir konnten halt dann irgendwie so ein bisschen Good Quality auf die Straße bringen und das war halt schon was Besonderes so und das war für uns alle, auch für die Menschen, die Musik machen, was Besonderes, das haben zu können und auf die Ressource zugreifen zu können. Deswegen auch für alle, die jetzt gerade Videos machen, auch in Leipzig und sowas, war das so ein bisschen die Vorreiterstellung, würde ich jetzt schon sagen, ohne da jetzt zu sehr zu glorifizieren, aber das hat schon sehr viel den Weg geebnet einfach. Ja.
Auf jeden Fall, ja. Und was ich auch wichtig finde, ist ja, du bist ja als Künstlerin, als Künstler nicht sofort auf dem Level, dass du zu einem Videodreh fährst und ein fertiges Konzept dir überlegt hast. Also, ne, das ist ja auch Teil von so einem Prozess. Und ich verstehe mega, dass das für einen Videografen, Videografin anstrengender vielleicht ist oder so. Aber das ist ja auch wieder so eine Barrierefreiheit. Also, weißt du, wenn es niemanden geben würde, der solche Aufträge annimmt, dann hast du halt diesen ganzen Underground-Kram gar nicht und das ist, glaube ich, auch also so krass pushend und förderlich für die ganze Kulturszene und für die Leute, die halt gerade reinkommen und anfangen und so, weil die können dann halt einfach irgendwen anrufen, dahin fahren und die machen sich einen schönen Abend zusammen und die Stimmung ist gut und es ist halt genau dieses Happening, was ja auch wieder das definiert für mich halt auch so ein bisschen dieses Hip-Hop-Ding. Das waren für mich nämlich auch so die crazy Erfahrungen, dass das überhaupt geht mit den Homies und den Artists und ich bin da als Beat-Produzent einfach mit dabei und laufe da durch die Gegend und ne, so ein Arvid hat coole Ideen und dann ist das Video halt auch am Ende cool und hat so einen gewissen Vibe, der auch wahrscheinlich nur dadurch transportiert wird, weil das ist ja ein komplett anderes Video als ein Konzeptvideo am Ende. Voll. Und das hat, finde ich, auch mega den Wert. Also das ist, ja.
Aber ja, es ist krass. Hast du auch das Gefühl, dass wenn du bei so einem Dreh bist, dass du eine gewisse Art von Macht hast?
Das spielt definitiv eine Rolle.
Also weißt du, wie ich meine? Ich meine das jetzt nicht irgendwie, dass du andere unterdrückst,
aber naja,
dass du eine gewisse Art von, ja, weißt du, was ich meine?
Klar, aber ich glaube, das sollte man sich schon bewusst machen, dass man da auch eine gewisse Verantwortung auch hat.
Verantwortung klingt vielleicht besser, ja.
Gerade natürlich, wenn man, wenn es auch ein gewisses Machtgefälle gibt, also ich bin jetzt auch einfach schon ein bisschen älter, ich bin Cis-Mann so, ich bin weiß, ich habe Privilegien, ich glaube, das sollte man bei einem, wie du sagst, also man ist supermächtig.
Ja, froh.
Ich glaube, Werner Herzog hatte sogar mal geschaut, wenn du in ein Objektiv oder in eine Kamera schaust, dann starte ich einen Abgrund an. Mhm. Also was super Bedrohliches, wenn jemand eine Kamera auf dich richtet.
Auf jeden Fall, wie so eine Waffe einfach.
Ich mag das auch immer noch nicht so
klar,
gerne.
Wir schießen Video. Also it's a video shoot. Wow.
Ich glaube, neben dem Punkt muss man auch so ein bisschen Psychologe sein oder Psychologin.
100%.
Safe. Vor allem für Personen, die dann das erste Mal vor der Kamera stehen.
100%.
Ich glaube, man muss sehr einfühlsam sein.
100%. Das ist wahrscheinlich wie bei dir, JP, wenn du eine Person recordest.
Ja.
Also wenn du da sagst, boah, du hast gerade rüstliche Kacke gemacht, so, Alter, dann kommt da an dem Tag einfach überhaupt nichts mehr raus.
Ja, safe. Um nochmal kurz auf dieser Hip-Hop-Schiene zu bleiben, das abzuschließen und weiterzugehen. Ich habe so viele Fragen. Ich würde dich dann auf jeden Fall gleich mal fragen, warum du jetzt gerade so ein bisschen nicht mehr so Hip-Hop-Video-mäßig am Start bist. Was war so der, hast du eine Erfahrung, was so krass war bei dem Dreh, wo du das Gefühl hättest, das musst du unbedingt sagen, was irgendwie ein crazy Erlebnis war?
Oder Amiland, hast ja auch gesagt, dass du da warst ja ein paar Mal.
Siehst du, das ist halt der nächste Punkt.
Mhm. Ja, wir könnten jetzt auch wieder die ganze Folge bei Hip-Hop bleiben.
Aber hast du so einen Punkt, wo du sagst, so, ich will jetzt gar nicht so, oh, das war der krasseste Dreh oder sowas, aber gibt es so eine, gerade in den, auf Bezug auf die Punkte, die wir gerade besprochen haben, irgendeinen Moment, wo du zurückblickst und denkst, so, wow, what the fuck, was ging da ab?
Also du hast ja eigentlich ganz verschiedene Sachen gerade, oder ihr habt ganz verschiedene Sachen gerade angesprochen. Also was für mich natürlich eine mega prägende und sehr erfüllende Erfahrung war, war dann das erste Mal auch in den USA ein Musikvideo drehen zu können. Ich meine, die USA ist einfach, dort kommt Hip-Hop her, das ist einfach, ich meine, ich war nicht im Hip-Hop-Mekka New York, ich war dann vorwiegend in Chicago. Aber trotzdem natürlich, das mal vor Ort zu sehen, wirklich von Menschen, die das jetzt zwar vielleicht nicht in erster oder zweiter, aber in dritter Generation die Fahne für Hip-Hop hochhalten, die aber Menschen kennen, die von Anfang an dabei waren, da kriege ich Gänsehaut. Also gut, das Fenster ist auch gerade offen, vielleicht liegt es daran, aber ich fühle das gerade ganz, das kann ich ganz schwer in Worte fassen. War dann nochmal vielleicht eine kleine Steigerung, als ich dann mit Masterplan Inc., einer Soulband, die Funk-Soulband, die seit den 60ern, 70ern Musik macht, als ich für die dann sogar mal eine kleine Dokumentation, ein paar Musikvideos drehen konnte, das hätte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen können, als ich dieses erste kleine Musikvideo da geschnitten habe oder gedreht habe, dass es mal so weit kommt. Und das sind auch Sachen, da habe ich eigentlich kein Geld, oder damit habe ich 0 Euro verdient, da habe ich Geld reingesteckt eher so. Und das nochmal zum Thema Erfolg. Aber diese Sachen, die möchte ich niemals missen so. Also das ist unglaublich. Also das sind so lebensprägende Erfahrungen, für die bin ich sehr, sehr dankbar. Und das kann man gar nicht mit Geld aufwiegen.
Das ist ja auch so ein bisschen wahrscheinlich, so wie du es jetzt erzählst, so ein Ding, was 50 am Anfang angesprochen hatte, ne? Dass man auf einmal sich so in einer Situation wiederfindet und denkt, wow, was, wo bin ich hier? Wie kann das eigentlich gerade?
Realisiert man dann gar nicht.
Ja, genau.
Ich saß bei der Band im Keller, also bei dem Leadsänger im Keller, also wirklich ein Kellerstudio so, und da, also wirklich ganz eng, und man merkt einfach, schon in die Jahre kommen, aber da hängen halt irgendwelche Poster und Fotos, Originalfotos aus den 60ern, 70ern und irgendwelche Platten, und dann hast du den Doug Schwartz, den Sänger, vor dir, und der erzählt dir dann seine Lebensgeschichte. Und ich ich hätte fast weinen können so. Mhm. Unglaublich, weißt du? Meine Gastgeber haben gesagt, fahr da nicht raus, das ist keine gute Gegend und wahrscheinlich war es auch ein
Chicago
bisschen...
Chicago Southside, oder?
Ja, definitiv. Also es war, ich bin da mit der S-Bahn rausgefahren und das Witzige war, dann Dreh gemacht so und dann fahre ich wieder in die gute Gegend und war da noch mit einem anderen Kollegen und wir haben noch irgendwie ein Bier getrunken und in dieser guten Gegend ist mir dann ein Rucksack geklaut worden, weißt du? Also das mal so zum Thema Vorurteile gegenüber bestimmten Stadtteilen.
Ey,
auch.
Das ist krass in Amiland, auf jeden Fall. Das kommt zwar irgendwo her, aber ich habe da auch verrückte Erfahrungen.
Genau. Ja, und sonst, aber die andere Frage war, glaube ich, warum ich heute nicht mehr ganz
warum
so viele Musikvideos...
So raus, genau, warum du das, wo du ja schon, was so dein Hauptding war, ja. So gefühlt als Außenwirkung zumindest, warum du jetzt so gesagt hast mit den Jahren, ja so Hip-Hop-Video... Nicht mehr so der Point.
So hart würde ich es gar nicht sagen. Es kommt immer drauf an, auf die Situation. Ja. Aber wir haben eigentlich vorhin schon so eine Sache angesprochen, dieses wir ziehen einfach um Block und nehmen so diesen Moment mit. Das ist super toll und super schön. Da können richtig schöne Sachen entstehen. Aber ab einem gewissen Punkt wiederholt sich das auch. Zumindest
voll.
Für mich. Aus,
voll,
aus meiner ganz persönlichen künstlerischen Sicht.
Ja.
Gibt mir das dann irgendwie nach dem 200. Video in dieser Kategorie habe ich da nicht mehr so den emotionalen Bezug dann dazu. Und ich glaube, wenn man das hat, ist ja eigentlich immer ein guter Punkt, irgendwie vielleicht mal zu schauen, wie kann man es anders machen, weil dann fängt man ja auch an, Routinen abzuspulen und gar nicht mehr mit Herz das zu machen.
Ich fühle es so krass, ja.
Genau. Und andererseits ist es so, dass ich eigentlich schon immer parallel oder relativ von Anfang an auch diese anderen Sachen gemacht habe, wodurch ich auch so eine gewisse Mischkalkulation auch bieten konnte sozusagen, dass ich halt schon relativ, also schon vor... eigentlich auch schon vor 10, 11 Jahren immer irgendwie auch was für Unternehmen gemacht habe, die dann natürlich auch, damals hatte ich noch nicht so diese Verhandlungsbasis, aber auch schon irgendwie einen normalen Tagessatz zahlen konnten, also wie für einen normalen Handwerker, Handwerkerin, sage ich jetzt mal, so dass man sich dann erlauben kann, auch für einen deutlich geringeren Satz auch noch ein Musikvideo zu shooten. Und wir werden alle nicht jünger, also ich persönlich spreche für mich, will auch so ein bisschen an meine, oder muss, an meine Altersvorsorge kümmern. Also die sitzen, also ich bin jetzt 40, werde 41 dieses Jahr. Ich will nicht in Altersarmut enden und das erfordert dann halt schon, dass man irgendwie einen gewissen Ertrag einfach immer nach Hause bringt. Ich habe auch einen gewissen Anspruch an meine Technik, das heißt, ich will auch in regelmäßigen Abständen doch, muss ich ganz ehrlich sagen, meine Technik erneuern, auf den neuesten Stand bringen. Nicht, weil ich Technik verliebt bin, Technik geil finde oder so, sondern einfach, weil ich das den Menschen, die mich buchen, denen das auch bieten möchte.
Du bist ja
die
Profi
diese hohe Qualität.
Du musst ja auch eine professionelle Dienstleistung geben und da gehört halt alles dazu, was Professionalität ausstrahlt, auch die Technik.
Ja. Und da kommt im Jahr, da kommt einiges zusammen tatsächlich. Ja. Also du musst ja sehen, du brauchst eine Kamera, du brauchst Ton, du brauchst Licht, du brauchst Software, du brauchst Computer, du brauchst eigentlich zwei Kameras, weil du brauchst immer noch eine Backup-Kamera. Auch für manche Situationen brauchst du von Haus aus einfach zwei Kameras. Du brauchst Speicherkarten, besondere Speicherkarten, also ich nehme nicht auf SD, sondern auf Z-Fast-Karten auf. Du musst die Sachen archivieren, das heißt, du musst regelmäßig Festplatten kaufen, du musst verschiedene Abos haben, du musst für Musik, für Stock-Footage, für irgendwelche Plugins, für Audio-Cleaning, für irgendwelche Sachen, KI-Software, mit der du aus schrottigem Material, was dir von, manchmal schicken dir ja Leute irgendwelches Handy-Footage zu, weil du eigentlich gar nicht in diesem Moment dabei sein konntest, weil der wird gerade irgendwie eine neue Maschine irgendwie in die Halle gefahren und dann musst du halt gucken, dass du das auf
so upscales,
dass du das genau auf ein verwendbares Niveau bringst, dieses Material. Und das sind so viele Sachen, du brauchst ein Dropbox-Abo für den Pro-Account, wo du halt auch einfach mal jeden Tag irgendwie 100 Gigabyte hochschießen kannst. Du brauchst einen Vimeo-Account, wo du den Kundinnen die Filme zeigen kannst. Ich habe, keine Ahnung, wahrscheinlich 10 verschiedene Abos laufen, die mir jeden Premiere-Abo, obwohl ich Premiere nur für besondere Sachen nutze. Ich habe noch eine andere Schnittsoftware. Ich schneide auf Edios, das Programm kennt Edios, niemand.
Okay, krass.
Das kennt niemand. Ja. Aber es ist vom Workflow einfach das. Also ich habe auch mit Premiere angefangen, aber Edios, ich liebe Edios. Ich hasse es manchmal, aber ich liebe es vorwiegend. So ist das in einer guten Beziehung. Und ich liebe das Programm. Shoutout an Chris Valley, Edios X, Edios 11. Ihr seid die Besten. Entwickelt die Programm, das Programm bitte immer weiter. Und haben einen super Support. Ich rufe da an, ihr habt in dem Update das und das vergessen. Das funktioniert nicht mehr. Und die sagen, ey, ja, wir kümmern uns. Und im nächsten Update kommt dann nach 2 Wochen, hast du das unter Umständen auch gefixt. Genau. Aber was ich damit sagen wollte, du hast so viele Ausgaben auch einfach, die du aber brauchst auch, um deine Arbeit auch machen zu können.
Ausführen zu können. Ich weiß noch
mit
damals,
der ich auch mich, weißt du, mir geht's ja, ich bin ein sehr unsicherer Mensch tatsächlich. Und das heißt, ich möchte auf ein Projekt einfach so gut wie möglich auch einfach vorbereitet sein, um nicht ins Schwimmen zu kommen, weil das habe ich am Anfang, du wahrscheinlich auch, Niki, du merkst, deine Kamera kommt einfach an sein Limit.
Auf jeden Fall,
das Bild fängt an zu rauschen, der Fokus funktioniert nicht, es wackelt, das Licht ist nach einer Stunde kaputt so und du schwitzt. Also,
Weil die Leute erwarten auch, natürlich, dass du funktionierst. Dass du funktionierst und dass deine Technik funktioniert. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja, ich weiß noch damals, so als wir angefangen haben und das Budget nicht hoch war, irgendwelche komischen LED-Lampen mit irgendwelchen komischen Stativen, die so halb auseinanderfallen und so. Das war so, als ich angefangen habe, weil einfach das Budget nicht da war. Und da hat nie was funktioniert und das macht so viel Stress einfach. Das ist echt krass. Ja.
Das kennst du wahrscheinlich auch, JB, wenn du jetzt ein Konzert, oder ich weiß gar nicht, mischst du auch Konzerte ab?
Selten, aber es passiert schon, ja.
Guck mal, stell dir mal vor, das Mischpult sagt plötzlich, ich will nicht mehr.
Ja, ja, dann ist es halt vorbei. So.
Ja, und dann fehlt dir so ein paar Sekunden einfach in der
Aufnahme.
Und
das Stresslevel ist halt wirklich krass. Alleine, wenn irgendwie du ein Störsignal irgendwo hast und rausfinden musst, ey, woher kommt das?
So, ja.
Ne? Und das sind genau die Momente, wo es Spitzen anfängt und klar, es macht auch irgendwo aus, also so Fehlerquellen finden und so ist auch ein Skill, glaube ich, den man entwickeln muss, um halt einfach schnell wieder dann an den Punkt zu kommen, okay, es läuft wieder, wir können, es funktioniert, es klingt gut oder wir können weiter filmen oder so, weil das ist ja alles Zeit, die auch ein Kunde, eine Kundin nutzen möchte und der eigene persönliche Anspruch ist da echt der Endgegner und man fühlt sich in solchen Situationen mega unwohl. Also ich sehr gut nachvollziehen auf jeden Fall.
Aber es ist sehr krass und da hatte ich gerade den Punkt nochmal im Kopf, einfach dieses Hip-Hop-Ding, diese Sozialisierung, einfach dieses Video-Hip-Hop-Ding, was halt voll der Vorteil ist für diese, man macht irgendwie aus nix irgendwie einen Elefanten und guckt irgendwie, kann aber auch echt ein Nachteil sein für dieses Gefühl von, ja, haben wir doch jetzt immer, es funktioniert schon irgendwie, lass mal einfach hingehen und gucken, so wie man es halt kennt bei diesen Videodrehs. Also, es funktioniert halt eben nicht. Und nicht immer. Und ich glaube, manchmal war für mich das auch voll der Nachteil, einfach gerade so sozialisiert zu sein.
Definitiv. Also klar, du merkst, ich glaube, wir brauchen das trotzdem immer, selbst wenn du mit einer Agentur oder Firma zusammenarbeitest, die professionell sind, weil sie, das ist einfach ihr Job, dass sie quasi auch eine Kommunikationsabteilung haben und solche Geschichten, eine Marketingabteilung. Und trotzdem stecken diese Leute nicht unbedingt in diesem Videothema drin.
Genau, ja, das ist ja das Punkt. Ey, die ganz vielen Agenturen, die haben ja gar keinen Plan dann von Video, weißt du?
Die machen das, ihre Arbeit machen die gut, aber trotzdem, das, deine, was du brauchst, Voraussetzungen, könnt ihr nicht unbedingt sofort abrufen. Und dann kommt wieder dieser Hip-Hop-Gedanke auch rein, okay, jetzt fängst du doch wieder an, eigentlich fast kreativer manchmal als bei dem Hip-Hop-Video zu werden, weil jetzt musst du schauen, wie kannst du das jetzt machen? Wie kannst du das jetzt umsetzen, was die sich da vorstellen? Manchmal sind es ja auch übersteigerte Erwartungen.
Voll.
Und genau, aber das bringt uns, glaube ich, schon wieder zu einem anderen Thema.
Ja, voll. Ich habe eine Sache, wo ich einhaken würde, weil du gerade so ein bisschen diesen Prozess beschrieben hast, von Hip-Hop weg zu anderen Videos, von wegen Altersvorsorge, Geld verdienen, Ausgaben für Technik. Und wir versuchen auch immer so ein bisschen wie Ratschläge einzufangen für Menschen, die vielleicht Interesse an dem Beruf, an dem Thema haben oder sowas. Gibt es da irgendwas, was du vielleicht ZuhörerInnen mitgeben kannst, was für dich vielleicht wichtig war oder was für dich Schritte waren, um überhaupt von Stufe zu Stufe da hochzugehen, was Stundensätze beispielsweise angeht. Ich kann mir vorstellen, Technik spielt da eine große Rolle, weil du ja so gesehen damit voll den greifbaren Mehrwert hast, auch für Leute, die dich buchen. Genau, aber hast du da Gedanken zu oder irgendwelche Dinge, die für dich prägnant waren in deiner Entwicklung?
Genau, das beantworte ich gern, aber könnt ihr mich daran erinnern, dass ich nochmal was danach dann nochmal sagen möchte, um das, was ich gerade gesagt habe, so ein bisschen zu relativieren?
Ja, gerne. Du kannst es auch andersrum machen, okay. So wie es dir lieb ist.
Okay, vielleicht machen wir es erstmal so.
Ja, sonst ist der Gedanke vielleicht weg.
Genau, also man könnte mich jetzt so falsch verstehen, dass ich jetzt wirklich nur noch für Geld, ganz viel Geld arbeite, Geld, Geld, Geld. So ist es natürlich nicht. Mir gibt das jetzt die Freiheit, wenn ich jetzt doch hin und wieder mal noch ein Musikvideo drehe, dass ich dann eben nicht denke, oh scheiße, jetzt verkaufe ich mich jetzt komplett unter Wert und gehe am Ende eigentlich mit einem Negativbetrag sogar raus, wenn man jetzt, wie gesagt, diese ganzen Kosten einberechnet, kann es ganz schnell passieren. Du denkst erstmal, okay, du kriegst Geld, aber wenn du wirklich dir das ausrechnest, nee, du hast gerade Geld verloren sogar. Wenn du deine ganzen Kosten, die du hast, einkalkulierst. Und das habe ich jetzt halt nicht mehr. Weil wenn ich jetzt so ein Video aus, was mir am Herzen liegt, drehe, denke ich mir, ist mir scheißegal.
Ja.
Weil morgen kommt der andere Auftrag und der macht das drei- oder vierfach weg. So.
Ja.
Und das gibt mir viel mehr Freiheit, das auch wieder zu genießen, diese Kunst dann auch quasi. Und was anderes ist noch, auch selbst in diesen Musikvideos denkt man, das ist ja irgendwie was Künstlerisches. Ist es zu einem gewissen Grad. Aber vor allem probiere ich ja so die Ästhetikvorstellungen der KünstlerInnen umzusetzen. Auch wenn die mich schon nehmen, weil sie wissen, was ich mache so. Aber trotzdem, am Ende mache ich das ja für diese Person, was auch total in Ordnung ist. Deshalb bin ich ja Dienstleister auch.
Ja.
Und, aber dadurch habe ich auch gemerkt, irgendwie, ich bin ein Künstler und diese Kunstseite ist die letzten Jahre viel zu kurz gekommen. Also ich habe das immer nur für andere gemacht, aber ich habe keine eigenen Sachen mehr gemacht. Und dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so viele Musikvideos mache, erstens habe ich auch dann einen ganz anderen Kopf wieder, selber kreativ an meine eigenen Sachen zu machen. Die gehen in eine ganz andere Richtung. Die haben nicht unbedingt mal was mit Video zu tun. Es gibt Überschneidungen da, aber es sind ganz andere Sachen, über die ich jetzt noch gar nicht so unbedingt groß sprechen möchte. Die sind mehr handwerklicher Natur, also mehr haptisch. Was auch schön ist, weil ich die letzten Jahre ja eigentlich nur digital gearbeitet habe. Und ich glaube, diesen Ausgleich, den brauche ich jetzt, wo ich auch merke, okay, wie gesagt, ich bin 40. Es gibt manche Leute, die so alt sind wie ich, die einfach nicht mehr leben. So, weißt du, wo ich mir denke, ey, ich will nochmal mich selber, wie sagt man, verwirklichen, auch ein Stück künstlerisch. Und wenn es nur 5 oder 10% meiner Zeit sind, so. Aber diese 5 oder 10%, für die möchte ich. Die nehme ich mir jetzt. So. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich mir eine Villa oder ein Auto, ich habe kein Auto, so weißt du, also ich habe das 49-Euro-Ticket. Wir gehen vielleicht einmal die Woche irgendwie was Kleines essen, so. Also wir haben keine, machen, wir verreisen in Deutschland, so weißt du, wir fahren vielleicht mal nach Paris mit dem Zug, so. Aber wir machen, gut, ich war auch ein paar Mal in Chicago, das habe ich, aber das habe ich auch lange nicht mehr gemacht, mehr aus Umweltgründen auch. Aber wir machen keine krassen Luxusgeschichten. Ich glaube, für manche ist das schon Luxus, was ich gerade aufgelistet habe. Manche können sich gar keinen Urlaub leisten, aber ich glaube, das ist so ein guter mittelständischer Weg so, aber es jetzt hat nichts mit Reichtum zu tun, das ist nicht mein Ziel.
Ja, ey, aber das ist ja, also völlig klar, jeder, der Arvid kennt und deswegen habe ich da gerade gar nicht eingehakt, weil das liegt auf der Hand, dass du nicht sozusagen so drauf bist. Gut, dass du es jetzt nochmal betont hast, aber ich finde auch irgendwie wichtig, dass das vor allem, wenn du freischaffend bist, einfach voll der Faktor ist so und dass man da mega Wert drauf legen muss am Ende, weil sonst gehst du halt unter. Sonst, weiß ich nicht, kannst du entweder gar nicht davon leben oder bist in ganz anderen Situationen. Und deswegen ist es auch gut und wichtig und richtig, mal zu sagen, dass es irgendwie schon ein Fundament ist, auf das man sozusagen Wert legen sollte. Und vor allem Freiräume schafft. Also weil wenn du nicht davon leben kannst und wenn du immer nur so hart am Struggeln bist, dass du gerade so über die Runden kommst, dann leidet ja auch dein Schaffen darunter, glaube ich, oder so, ne, dein persönliches Empfinden und Wohlsein auch, aber auch die Kunst und genau, deswegen red dich da nicht zu klein, das ist halt irgendwie alles sozusagen Arbeit, die Früchte trägt und ja, gut, dass es überhaupt jetzt an dem Punkt ist. Also das ist schon ein Riesen-Achievement, finde ich.
Da muss man dazu sagen, dass du das ja jetzt auch nicht seit gestern machst, sondern ein paar Jahre schon Freelancer bist. Hast du das Gefühl, so 2, 3 Punkte, die du als Freelancer haben musst, wenn du Freelancer sein willst, fällt dir da irgendwas ein, wo du denkst, okay, das sind 2 Points, die sollst du auf jeden Fall haben, wenn du dich entscheidest, Freelancer zu sein? oder Freelancerin. Mhm. Ja.
Genau, noch ganz mal kurz auf, das geht in die Richtung, aber was JB gesagt hat, super Punkt. Genau, angenommen, du bist immer so am Existenzminimum oder nicht mal oder bist sogar drunter. Was haben dann die KünstlerInnen davon, wenn du dann irgendwann ganz aufhörst?
Genau, ja.
So, weißt du, irgendwann gibt es halt Arvid Wünsch nicht mehr, weil er einfach kaputt gegangen ist oder das Arbeitsamt einen auf irgendeine Maßnahme schickt oder man was ganz anderes nochmal lernt oder so.
Ja.
Von daher ist es nicht nur Egoismus, sondern es ist auch unsere Verantwortung tatsächlich als Selbstständige, auch dafür zu sorgen, dass wir unsere Arbeit auch weitermachen können. Und was wir mitbringen müssen, meiner Meinung nach, sind schon so gewisse Soft Skills auch einfach. Mhm. Also die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die erwarten Pünktlichkeit natürlich auch, die erwarten eine Zuverlässigkeit.
Ja, voll.
Oft, tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, ist es auf der anderen Seite, selbst wenn ich mit Firmen zusammenarbeite, also hatte ich wieder den Fall, habe neulich 5 Wochen auf eine Antwort, auf eine E-Mail von mir gewartet, wo ich mir denke, wow, wenn ich mir das leisten würde, dann würdet ihr nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Also natürlich, die beauftragen mich, muss ich mit lernen, umzugehen. Ist auch ein anderer Punkt, man muss lernen, aushalten zu können tatsächlich, sowas aushalten zu können, auch die Nerven nicht zu verlieren bei sowas. Kommt natürlich auch im Laufe der Zeit, je mehr Aufträge du auch einfach machst, je mehr vielleicht diverser du auch dein Kundinnenportfolio auch aufstellen kannst, umso eher kannst du sowas auch mal ignorieren und sagen, ey, ist mir egal, ich habe einfach noch 10 andere Sachen diesen Monat oder so. Die eine Sache, wenn es da jetzt mal ein bisschen dauert und am Ende klappt das ja auch alles. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt 2 Rechnungen in meiner ganzen Zeit, die nicht bezahlt worden sind. 2. Also hängt damit zusammen, dass es schon ein Netzwerk ist, was ich aufgebaut habe. Das heißt, es sind ganz wenig Leute, zu denen ich überhaupt keinen Bezug habe. Also die Menschen fühlen sich dann auch schon irgendwie verpflichtet. Wir bauen eine Bindung auch zueinander auf tatsächlich. Mhm. Also Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit ist sehr wichtig. Improvisieren zu können tatsächlich ist auch sehr wichtig. Und klar, das Handwerkliche braucht man, also das ist die Voraussetzung.
Findest du ist wichtiger, was würdest du wichtiger einschätzen, das Handwerk oder das Marketing, wenn du jetzt Freelancer-Videograf bist?
Vielleicht bin ich da auch nicht die Ansprechperson auch einfach.
Inwiefern?
Weil es gibt bestimmt Menschen, die würden sagen, das Marketing ist wichtiger als das Handwerk. Ich glaube, gerade in solchen solche Coaches würden dir das wahrscheinlich sogar sagen. Ey, scheißegal,
definitiv würden die das sagen.
Ja. Aber das wäre nicht mein Anspruch. Genau. Ich weiß nicht, ob du damit glücklicher wirst mit diesem anderen Ansatz.
Ich glaube, das ist der Ansatz, was willst du machen? Willst du Business machen oder willst du Wert erschaffen vielleicht?
Ja, genau. Ja. Wie gesagt, da bin ich vielleicht auch nicht ganz der Ansprechpartner. Also ich finde, es muss ein gutes Verhältnis zueinander sein, es muss gut passen. Du musst handwerklich gut sein und vor allem, du musst dich auch musst bereit sein, Kritik einstecken zu können. Das meine ich, glaube ich, auch so ein bisschen mit aushalten zu können. Ja. Gerade als Dienstleister kriegst du immer Feedback. Das gehört einfach dazu. Ja. Es wird nie ein Video rausgehen, wo es gar keine Anmerkung gibt.
Ja.
Manchmal gibt es 10 Schleifen, Korrekturschleifen. Das ist extrem. Das ist extrem frustrierend. Habe ich tatsächlich ehrlich gesagt auch eher sogar bei Musikvideos, weil da natürlich der kreative Spielraum einfach viel größer ist.
Ja.
Und das ist vielleicht auch nochmal ein Grund, warum ich teilweise angenehmer finde, mit einer Firma auch zusammenzuarbeiten, weil die einem da auch mehr vertrauen, weil die einen ganz anderen Anspruch oder auch Ansatz, Sichtweisen haben und sagen, ey, das geben wir jetzt einfach komplett ab. So.
Genau, und vielleicht auch ein Vertrauen. So, dass
Vertrauen.
Du bist der Pro, du wirst schon wissen, was du machst.
Genau.
Und wenn du sagst, dass das irgendwie fresher aussieht, als die halt nicht so wirklich einen Plan vom Video haben, ist das ein anderer Ansatz als ein emotionaler, musikalischer.
Voll. Aber trotzdem, und am Anfang ist das schwer, dieses Feedback zu bekommen. Ja. Ey, wir müssen hier nochmal ran, da gibt es so Zweifel ein paar.
So.
Weil du hängst teilweise auch an Szenen. Du hast dir was bei gedacht, du hast gedacht, oh, das ist jetzt meine Lieblingsszene und die wollen die dann raus, die wollen die teilen, die wollen die Hälfte weg von dieser Szene und denkst, die funktioniert nur im Ganzen. Ich würde die gerne 10 Sekunden diese Einstellung laufen lassen, weil die ist so schön, die ist so ästhetisch.
Ja.
Und das geht natürlich oftmals nicht, wenn das jetzt nicht das Konzept wirklich ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es kommt immer auch darauf an, wie es formuliert ist. Ja. Also wenn Feedback richtig scheiße formuliert ist, dann werde ich innerlich immer noch, dann kocht es immer noch in mir, weil ich finde, eine gewisse Wertschätzung ist super wichtig.
Ja.
Irgendwo hatte ich mal gehört, hatte eine Person gesagt, Dienstleistende, das heißt, wir leisten Dienst. So, boah, das finde ich halt Ciao. Krass.
Ja, aber ich glaube, du als Videograf, du musst dann aber auch irgendwie so ein genau. bisschen die erzieherische Komponente sein. Und ich glaube, wir müssen auch Grenzen als Videograf setzen, ne? oder als Audio-Engineerin ja. irgendwie auch die Menschen dazu bewegen, zum Beispiel, wenn die eine Korrekturschleife schicken, dass sie die ordentlich schicken.
Ja.
Sauber,
ja.
dass man ja. das verstehen kann und ja. sauber abarbeiten kann. Ja. Und wenn die das erst zweimal gemacht haben ja. und aber noch in ihrer Karriere 10 Videos drehen werden, ja. ist es vielleicht für die auch ein Learning, weißt Definitiv. Du? Ich glaube, den Aspekt muss man auch mit reinbringen.
Das stimmt. Es gibt ja oft auch schon bei dem Wording so Sachen.
Ja,
total. Weißt,
die sprechen eine Person, also die Person wird es vielleicht hören und die wird sich jetzt ertappt fühlen. Ich mag diese Person sehr und wir haben das auch alles. Aber manche Personen, die sprechen von der Steadicam. Kannst Ach so, du, weißt du, ich habe mir zwei Kameras gefilmt und
mein
die
Gimbal. Person
hat dann gesagt, kannst du mir jetzt jeden von der Steadicam reinschneiden? Habe ich dann gemacht. Aber es war genau das Falsche. Die Person meinte eigentlich eine Steadicam, weil ich noch mal ein Stativ aufgestellt
Ach
hatte.
So,
und Gott. Die Person meinte mehr von diesen totalen von der quasi statischen Kamera, mhm. aber dachte, eine Steadicam ist quasi ein Stativ, so. Aber ist ja eigentlich mehr ja, sowas, gut, wie ja. Niki gesagt hat, so ein Gimbal quasi.
Gimbalartiges Produkt, ja.
Genau, also quasi, wie nennt man das, eine Flugkamera, also mit mhm. der man quasi aus der Hand sehr schöne Bewegung machen kann.
Mhm. Ohne, dass es ruckelt.
Ohne,
das sind quasi die Dinger, die beim Fußball über den Platz laufen, die unten diesen Monitor haben, oben diese Kamera, die...
Genau.
Würde ich jetzt sagen. Ja.
Oder jetzt auch wieder hatte eine Person gesagt, kannst du dich... bei den Dreharbeiten oder bei dem Film an dem Look von diesem Video orientieren.
Und das war Rihanna irgendwas.
genau, aber diese Person meinte, glaube ich, mehr die Schnitte, die Kamerafahrten.
Grundfeeling.
Aber Look, wenn Niki und ich über Look sprechen, meinen wir was ja. anderes. Wir meinen das Color Grading, wir meinen genau. die Objektive, die benutzt werden, ja. wie viel Tiefenschärfe benutzt genau, wird, ob genau. vielleicht noch irgendein Filter auf dem Objektiv genau. vorne drauf ist, wie das Licht Beispiel, ist. Ja. Das ist Look für mich. Und das ja, sind eigentlich so relativ feste Begriffe wie, keine Ahnung, du hast, JP, du hast wahrscheinlich auch so ein Beispiel, wo Leute einfach Begrifflichkeiten falsch benutzen.
Ist in der Mucke 1:1 dasselbe, wenn es um Mixing oder so geht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in fast jeder Kunstform so eine eigene Sprache, die gleichzeitig sehr subjektiv ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, das klingt mega warm, dann heißt das für eine Person das und für die andere Person viel mehr das. Oder irgendwie Sheen oder Low-End oder keine Ahnung was.
Ja, dieser Nerd-Talk einfach, diese Begriffe.
Genau, ey, das klärt irgendwie so, weißt du? Und dann, da muss man ja auch irgendwo diese, oder ich glaube, das spielt auch voll in dieses Ding rein, was du eben erwähnt hast, Arvid, so diese persönliche Bindung oder Beziehung, wie gut versteht der kreative Schaffende sich und die andere Person, die auch in Fall Musik natürlich selber kreativ schaffend ist, aber so, wie ist man synced auf diesem einen, auf dieser einen Sprache, auf dieser einen Linguistik, wenn es halt um ein gewisses Thema geht. Und das ist total wichtig, also weil da kannst du teilweise mit einem Satz das formulieren, was zwischen zwei anderen Menschen, weiß ich nicht, Minuten in einem Telefonat dauern würde, so, um erstmal überhaupt zu verstehen, okay, wo willst du hin, so, was ist gerade das Ziel? Und das kann auch nervenaufreibend sein, aber ich finde das auch immer sehr spannend, muss ich sagen. Und auch so diese Nuancen zu erkennen und Unterschiede beim Menschen da zu erkennen und sich so zu denken, ah krass, du benutzt das Wort, was die andere Person für was ganz anderes benutzt hat.
Stimmt, so, ne? Aber hast du, ja voll, ey, hast du da an dir gezweifelt, als da Korrekturschleifen kam das erste Mal, wo du dachtest so, was, okay krass, habe ich jetzt Mist gemacht oder was?
Unbedingt. Ja. Also wie gesagt, ich bin ein super unsicherer Mensch.
Ja.
Und also sowas kann ein, also schlecht formuliertes Feedback kann mich richtig in Stresszustände versetzen.
Ja.
Also
ja.
auch heute, keine Ahnung, ich habe bestimmt, weiß es nicht, über 1000 Filmprojekte gemacht mittlerweile.
Mhm.
Keine Ahnung, ist jetzt eine grobe, vielleicht mehr so. Mhm. Und trotzdem jedes Mal dieser Moment, du drückst auf Senden in deinem E-Mail-Programm.
Ja. Und dann,
und dann du, fängt dieses Warten an.
Ja, ja.
Was sagen jetzt die Menschen auf der anderen Seite?
Wie viel Arbeit wird noch kommen? Ja.
Nicht nur, ja, erstens das. Aber kann ich es überhaupt auch umsetzen, was die von mir wirklich
genau.
dann
ja.
Noch vielleicht wünschen? Ja. So. Das ist, ey, diese Angst, die lässt mich nicht los, die lässt mich teilweise nicht schlafen. So.
Ja,
also
das ist echt
an,
krass,
an schlechten Tagen. So.
Ja. Es sind aber auch, ey, ich habe da auch schon so viel Kopfschmerzen gehabt, so mit diesen Korrekturschleifen, weil es manchmal Dinge sind, wo du dir einfach, ey, ich verstehe diese Befindlichkeiten, verstehe ich, aber wenn es dann wirklich hinten so eine Millisekunde ist, wo so irgendwie ein Gesichtsmimik ist, die halt niemand checkt einfach. Es gibt so Dinge, die checkt halt das objektiv das Auge der Person, die sich das irgendwann reinzieht, interessiert die einfach nicht. Und ich glaube, da muss man die gerade im Musikbereich die KünstlerInnen einfach ein bisschen runterholen, weil sonst kommst du irgendwann an den Punkt, wo der ganze Spaß auch nicht mehr effizient wird, weißt du? Man muss ja auch trotzdem immer neben dem Kreativen und Künstlerischen und so, wenn man jetzt im Business-Kontext ist, einfach sehen, dass das auch alles irgendwie mit Geld zusammenhängt und dass das auch Geld kostet und meine Lebenszeit und die Lebenszeit von der anderen Person. Und da muss man auch irgendwie gucken, okay, so ist das Budget, wie ist die Effizienz jetzt hier? Wenn ich jetzt mich hinsetze und nach jedem Take einfach diesen Augenwimpernschlag wegmache, sitze ich da einen halben Tag, bezahlt mir halt niemand. So, sorry, weißt du, aber das kommt halt auch dazu, weißt du?
Ich würde das direkt einfach als Advice festhalten. Ich habe ja eben diese Frage gestellt, wir haben uns da jetzt so ein bisschen verloren, aber auch weil es halt einfach irgendwie gerade interesting war mit diesem, was sind Schritte auf dem Weg, die einem helfen. So, und ich glaube, das ist also auch in der Mucke, weil das voll der gute Vergleich ist oder einfach ähnlich sozusagen vom Workflow ist, sich sowas zwar zu Herzen zu nehmen, weil man, glaube ich, auch daran wächst, ne? Und man besser wird tatsächlich, auch durch Feedback von außen und so einer Selbstreflexion und irgendwie ja dieser Balance zwischen Dienstleistung und ich möchte Ansprüchen von anderen gerecht werden, aber auch selber kreativ sein und sowas und das nicht zu doll an sich ranzulassen, weil man ist halt oft sensibel in diesem Feld, glaube ich, oder jede Person, die das mit so einer persönlichen Ebene, mit so einer Passion macht, die ist halt auch dazu connected und spürt halt auch was, wenn jemand daran Kritik übt. Aber daran kann man auch echt viel Energie verlieren und Stress aufbauen und es ist irgendwann dann auch nicht mehr gesund und dem sollte man sich immer bewusst werden. Und es fällt mir persönlich auch total schwer, manchmal ein Ding auch mit sowas trotzdem zuzumachen irgendwie und zu sagen, yo, ey, trotzdem geil einfach. Ja, ne? Sich selber diesen Push zu geben und zu sagen, ich bin trotzdem cool damit, alles ist gut, so, es ist eine runde Nummer und zu sagen, okay, weiter geht's.
Man kann es ja auch als Learning sehen. Ich meine, so eine Korrekturschleife kann ja auch sein, okay, krass, ich habe das auch ganz oft, Arvid bestimmt auch, dass man die Korrekturschleife dann sieht und denkt so, okay, shit, krass, da hätte ich mal ein Auge besser, hätte ich vielleicht das Licht anders gesetzt, hätten wir das Problem jetzt nicht. Oder, ach, stimmt, okay, habe ich jetzt übersehen. Ja, kann ja auch was Positives sein. Aber gerade in dem, nochmal um auf diesen, weil du gesagt hast, diese Punkte, die man braucht als Freelancer, ich glaube, ich kenne so viele Leute hier auch im Freundeskreis, die einfach wirklich geilen Scheiß machen. Aber die würden niemals in einem Business-Kontext funktionieren, weil die einfach zu lame, also zu langsam sind. Die haben halt ein Projekt und dann sitzen die da ewig dran so. Weißt du, das geht aber nicht, wenn du das als deinen Job machen willst. So, dann musst du irgendwann mal ein Ende finden. Du musst auch irgendwann effizient und effektiv sein. Das, ich glaube, das ist für mich auch ein Learning gewesen, einfach zu sagen, okay, pass auf, bis zu dem Punkt und nicht weiter, weil es muss jetzt auch weitergehen, weil sonst habe ich am Ende nur ein Projekt gemacht im Monat und habe 50 Euro, weißt du? Das geht halt auch nicht. So, aber Arvid, gerade nochmal dieses, weil ich gefragt habe, wegen Marketing und sowas, hast du das Gefühl, ey, guck mal, das hat sich so krass verändert, dieses ganze Videogame. Ich glaube, der Gap damals einzusteigen war noch ein bisschen größer als jetzt, weil die Technik damals einfach, guck mal, es gab nicht mal irgendwelche Kameras, um ein bisschen Nerd-Talk zu machen, die irgendwie 4K, 50 FPS Slow-Mo können. Da musste man schon irgendwie ein bisschen warten, bis das mal ging und so. Und jetzt ist ja der Einstieg noch ganz anders, Drohne, dies, das, pipapo. So viele junge Leute, die jetzt am Start sind, die einfach einen Monat Video machen und plötzlich haben die Aufträge, wo du dir denkst, hey, what the fuck, die machen seit einem halben Jahr Videos, jetzt drehen die für Person XY oder für Brand XY. Du denkst dir so, wie funktioniert das? Und was denkst du, wie hat sich der Markt verändert? Also gerade jetzt so auch Thema Instagram und Marketing und du machst es ja gar nicht, weißt du? Du bist ja mehr oder weniger sehr, sehr low-key, was so Vermarktung auf sozialen Netzwerken angeht. Dein Input dazu auf jeden Fall.
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz, ich muss das auch nochmal zusammenfassen, was ihr gesagt habt, finde ich super gut, also Feedback und konstruktive Kritik ist das Beste, was dir tatsächlich passieren kann und du, auch wenn es weh tut, sie ist super wichtig und sie bringt dich meistens weiter. Manches ist, oft hat es eine gewisse Substanz. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Klar. Also bei allem, was ich gesagt habe, wie das wehtut, ist es auch super wichtig und du musst es auch eher lernen, als was Positives
Ego ein bisschen zurück
wahrzunehmen. Genau, auch, absolut. Genau, und dieses Marketing-Thema, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, jetzt gar nicht mehr so in diesem Musikvideo-Bereich unterwegs bin, wo es ja auch wirklich die meisten Innovationen meiner Meinung nach gibt.
Voll.
Also, oder die klassische Werbung, sowas mache ich ja in dem Sinne gar nicht.
Ja.
Und ich glaube, wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich in diesem Bereich gar nicht so viel mache, weil ich denke, boah, die jungen Leute, die machen das so krass, habe ich überhaupt keinen Ansatzpunkt. Also, wie soll ich das jemals schaffen, sollen die machen. Ich habe meine Nische.
Ja.
Mit relativ, manche würden sagen, wahrscheinlich konservativen Videoeinstellungen. Mhm. Also ich meine jetzt nicht vom Thema her, aber ja. Das sind meiner Meinung nach eher...
Da wird jetzt nicht mit VFX gebankt die ganze Zeit bei dir, würde sagen, so vom Look.
Nicht also, wirklich, ja, genau.
Aber dafür ist es ordentlich.
So. Eben, genau. Ja. Es ist meiner Meinung nach eine sehr solide handwerkliche Qualität, die ich liefere. Es gibt auch immer mal Projekte, wo ich auch mal ein bisschen eskaliere, sage ich mal, wo ich halt ein bisschen mehr biete, wo einfach die Schnitte, die Kamerafahrten ein bisschen extravaganter sind oder vielleicht doch ein paar mehr Effekte einfach benutzt werden. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich mich jetzt sehe. Vielleicht muss ich da auch einfach nachholen. Aber in diesem Metier, was so sehr schnelllebig ist, sehe ich mich auch gar nicht und deshalb mache ich eigentlich da in diesem Bereich auch gar nicht so viel Werbung oder Marketing.
Okay, krass, ja. Und in Bezug da auf die Veränderung der Szene, was denkst du? Also das ist ja ein Riesenthema an sich, da könnte man ja schon eine Folge drüber machen. Aber von Day One, wo du dabei bist, bis jetzt, was so das größte Change einfach in dem Game für dich? Was du so siehst, wenn man die Freelancer-Videograf-Bubble so von außen betrachtet?
Also, okay, die Freelance-Bubble. Erstmal vielleicht also eine Sache.
Dieser Job des Freelance-Videografen, vielleicht auch in Bezug auf Musikvideo bis hin zu, man macht Mixit, ein bisschen Business, ein bisschen Musikvideo, das, was wir machen. Die Veränderung einfach und vielleicht, wo du siehst, wo das noch hingehen könnte. Findest du es eher cooler geworden, easier, nicer? Der Markt ist ja auch übelst voll geworden, was vielleicht damals nicht so war.
Wie gesagt, kann ich gar nicht so genau beurteilen. Klar, ich bin auf LinkedIn, da kriege ich eigentlich jeden Tag irgendwelche Kontakte. Also irgendwie Leute wollen sich mit mir connecten. Ist meiner Meinung nach, wenn ich mich jetzt recht erinnere, noch nie irgendwas Sinnvolles bei zustande gekommen. So. Also es werden immer mehr Leute. Gibt teilweise auch so andere Dienstleistungsbereiche, die dann was von mir wollen, wo ich denke, leider benötige ich deine Dienstleistung nicht für das, was ich mache.
Voll, ganz oft,
möchte jetzt nicht sagen, welcher Bereich das ist, weil ich will den Bereich jetzt nicht bashen oder so.
Also ich kann das ganz offen bei mir sagen, ich kriege, glaube ich, jeden Tag eine Anfrage für einen Synchronsprecher.
Ja.
Das ist extremst viel.
Es tut mir sehr leid für ihr Gewerbe, dass die da anscheinend ganz schön viel zu tun haben.
Ja.
Ist hart, genau. Aber ich arbeite eigentlich nur mit den O-Tönen selber, also mit den Menschen, die wirklich auch quasi in den Unternehmen auch arbeiten oder ich glaube, einmal haben wir was dappen lassen.
Liegt wahrscheinlich auch daran, dass dieses Format des Standard 3-Minuten-Image-Videos, was auf der Website landet, eher nach unten geht, wo man eher sowas gebraucht hätte vielleicht.
Ja, dann kommen natürlich auch KI-generierte Stimmen dazu leider. Also es ist hart. Ich glaube, in manchen Bereichen wird es echt brutal, aber diese sprechenden Menschen, die können gut sprechen. Ich meine, ey, mach doch irgendwie was. Also ich hoffe, die finden andere Dinge. Übersetzungen oder Live-Sachen oder so irgendwie. Ich weiß es nicht. Kenne ich mich nicht aus, was ihr nachmachen kann. Es tut mir super leid, weil ich glaube, das sind alles super fitte Leute. Aber was war genau? Dieses Marketing, wo es hingeht.
Also gar nicht so krass Marketing, sondern eher so die Entwicklung des Videografens in dem Markt gerade, weil ich schon merke so, ich habe, glaube ich, auch noch nie irgendwie so Akquise krass betrieben oder sowas und habe mal jetzt so ein bisschen so geschaut, was da überhaupt geht und was für Kanäle es gibt und so. Und ich merke einfach, dass der Markt super voll ist. Super viele Young Guns, die einfach Videos machen, sich in den Markt drängen. Auf der anderen Seite einfach mehr Video gebraucht wird, weniger Budget da ist, weil einfach so Shortform-Content übelst gemacht wird. Und ich muss sagen, es gibt auch super viel, und das ist für mich gerade, weil ich aus diesem Hip-Hop-Ansatz komme, so ein bisschen fast eklig einfach schon, dieses Gefühl von, so Baukastensystem des Videografen. Also man guckt dann auf die LinkedIn-Seite und oben steht dann schon so eine Überschrift von, dein Partner für hochqualitative, kreative Musikvideo oder für Videoproduktion. Dann geht man auf die Website und die ist so krass professionalisiert mit Funnels. Du gehst auf die Website und es ist Step by Step, bis unten die Telefonnummer steht, dass du anrufst und sagst, bitte dreh mein Video. Marketingtechnisch super intelligent, aber für mich nimmt das so eine komplette Romantik raus und es macht es so BWL-mäßig einfach.
Stimmt.
Und das ist das, was ich meine gerade, was ich sehr krass beobachte einfach. Durch aber auch den Markt, der dir halt so, wenn du bei YouTube guckst, irgendwelche Tutorials, wie machst du deine Videoproduktion oder wenn du eine Produktion gründen willst, geh diese Schritte und mach dies und das, so WhatsApp-Gruppenmäßig, weißt du? Und klar kann man sich easy daran halten, ChatGPT fragen, welche Texte da drauf kommen und so, und das macht es halt so unauthentisch einfach. Aber es scheint zu funktionieren, I don't know.
Ja, habe ich auch so wahrgenommen tatsächlich. Ja. Also ich hätte es jetzt nicht mit so schönen Worten ausdrücken können tatsächlich. Genau, ich frage mich dann oft, ey, können diese Young Guns, yeah, können die auch dann wirklich diesen Erwartungen entsprechen? Also ich denke oft wahrscheinlich Punkt, ja, aber ja, ich glaube in vielen Dingen kann ich mir vorstellen, fehlt ihnen eben diese Schule, durch die wir genau auch gegangen ja sind. Dieses auch auf die Schnauze fliegen, frustriert sein, erstmal, keine Ahnung, Dutzend Projekte für fast ja für Umme schießen, voll, so sich ausprobieren. Und wenn ich damals, als ich so am Anfang war, wie viele dieser jungen Leute jetzt am Anfang sind, hätte ich da halt wirklich wichtige Kundinnen gehabt, ja, so, dann hätte ich es wahrscheinlich auch versemmelt. So.
Auf jeden.
Und ich hoffe, das passiert dir nicht. So. Also ey, das wünsche ich mir. Ich genau will nicht sagen, dass die irgendwie, also ich sage jetzt nicht der alte auf Mann, jeden, der jetzt ranten möchte so gegen die Punkt Jungs. Aber
ich, ist genau zu früh, glaube ich. Ich weiß nicht, JB kann da vielleicht auch relaten damit, aber bei mir war es auch auf jeden Fall so, dass ich in meiner Videografenkarriere, wenn man das so nennen kann, zu früh zu wichtige Sachen hatte, wo ich, glaube ich, jetzt im Nachhinein gerne die 3 Jahre später gehabt hätte. Weil es einfach zu früh war für das Skill-Level, was ich hatte und für das Learning und die Erfahrung. Und es ist ja auch, was Arvid schon sagte, nicht die Erfahrung nur, dass du dein Handwerk kannst, dass du weißt, wie man Rekord drückt und es schneidet und es cool aussieht, sondern der psychologische Aspekt, wie geht man mit einem Kunden, Kundin um, wie macht man das, diese ganzen Arbeitsabläufe, und für manche, die das erst seit einem halben Jahr machen und seit einem Jahr, die halt geile Insta-Videos haben und alles fresh aussieht, da fehlt es wahrscheinlich noch, weil das Learning und die Schule noch nicht da war, an den anderen Punkten, und da ist halt die Frage, wo das hingeht. Vielleicht im Mixing oder Audio-Engineering, vielleicht auch so, wie bei Menschen, die Musik machen und auf der Bühne stehen und beim Splash auftreten und es klingt halt total wack, so, weißt du, weil die halt nicht durch die Freestyle-Sessions-Club-Kacke gehen mussten für 0 Euro und auf einer Matratze schlafen mussten vielleicht und dann schauen mussten.
Ja, ist also ist, finde ich, hochsensibles Thema, weil am Ende sehe ich da immer so wie eine Art Shift in der ganzen Kultur,
yeah,
mit dem das einhergeht. Und das ist halt für uns wahrscheinlich ein bisschen schwierig, auch wertfrei auszudrücken, weil wir halt vielleicht so ein bisschen woanders herkommen, aber ich sehe auch immer ein bisschen die Perspektive, was positiv daran ist, ist, glaube ich, du hast mehr Türen, die dir schneller geöffnet werden.
Ja, das ist der
wahrscheinlich
Punkt,
heutzutage. Ja. Und das ist erstmal was Positives. Ob am Ende vielleicht in Teilen Qualität, so wie wir das messen würden, drunter leidet, sei dahingestellt. Das sehe ich, wenn da gewisse Artists beim Splash auf der Bühne stehen, zu 100%. Und es triggert mich auch und ich fühle das nicht, weißt du? Ja. Aber am Ende...
Weil zum Beispiel.
Ja, aber es ist ja ein gutes Beispiel, ne? Mhm. Aber das ist ja nur so, weil da eine ganze Generation hintersteht, die das komplett abfeiern.
Ja.
So. Und das auch gar nicht so wahrnehmen, glaube ich. Also in extremen Situationen schon. Also ich glaube, wenn man jetzt bestimmte Artists rauspicken würde, dann würde man schon rein objektiv sagen, das war einfach ein extrem schlechter Gig, eine extrem schlechte Performance, so kann man nicht drum rumreden. Aber ja, genau, auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch nice und es bringt ja auch voll einen größeren Markt, so wenn man das sieht. Die Konkurrenz ist höher, aber dadurch sind natürlich auch mehr Menschen in diesem ganzen Game drin, die das machen können. Also ich fühle, glaube ich, beide Seiten, aber es ist schwierig, das so unter der Linie einfach zusammenzufassen und zu sagen, ja, so ist das und das ist jetzt alles schlechter da dran und das ist jetzt alles besser. Und ich glaube, das ist eh auch wieder individuell.
Ja,
ich glaube, jeder Mensch nutzt das auch für sich anders. Und manche werden es übertreiben und werden den Karren vor die Wand fahren, weil alles ein bisschen zu schnell geht. Aber auch bei Beat-Produzentinnen sehe ich da teilweise Leute, wo ich mir nur so denke, crazy, wie
Digga,
gut...
Das ist sowieso ein ganz anderes Ding. So.
Wie
das
gut
ist so
du
crazy
alles gemacht hast und wie krass erfolgreich du damit geworden bist.
Wahnsinn.
Und auch mit einem gewissen Minimalismus, auch mit dem anderen Punkt, den wir hatten, don't overthink shit, so mach einfach dein Ding. Und das ist manchmal genau der richtige Weg und der richtige Cocktail irgendwie, um sein Business aufzubauen. Also,
ja, ist krass.
Ja.
Also
aber es ist immer wieder voll die verrückte philosophische Frage, finde ich. Also.
Aber so auch Ästhetikfragen, weißt du? Guck mal, jetzt, ich kann nur vom Video reden jetzt in dem Sinn, aber man sieht ja eine gewisse Ästhetik, die gerade so hyped ist, die
klar,
auch gut funktioniert. Es ist halt die Frage, was in einem Jahr ist und ob du dann trotzdem am Start bist mit deiner Ästhetik, weißt du? Und dann kannst du halt auch mal schnell in ein Loch fallen wieder so. Und dann ist es halt gut, wenn du gute Strukturen und Erfahrungen hast und eine gewisse Resilienz einfach.
Das glaube ich auf jeden Fall, ja. Und das hilft dir dann in allen Belangen so. Und da ist, würde ich schon sagen, generell alles an Industrie und irgendwie rein gesellschaftlich, der Zeitgeist ist einfach viel schnelllebiger, viel kürzer in den verschiedenen Abschnitten und so, und das kann einen schon auch krass hitten. Und ich meine, das merken wir auch generell mit Mental Health und allem irgendwie, was das mit sich bringt, auch Öffentlichkeit, Social Media und jetzt hören wir einmal die AC-Sirenen, Leute. Das ist unser Alltag. Das werde ich nicht rausschneiden, weil das ist genau das, wie es hier jeden Tag klingt.
Es ist crazy auf jeden Fall. Ich will Arvid gar nicht unterbrechen, der isst gerade ja seinen Schafskäse. Also veganen Schafskäse. Ey, alles gut, du kannst doch deine Kopfhörer absetzen, Arvid.
Ich finde es jetzt für mich jetzt ganz cool.
Jetzt hast du dich gewöhnt, ne?
Ja. Aber es ist crazy, ich muss wirklich, es ist krass, weil ich habe so ein bisschen die Romantik so des Videografen so ein bisschen verloren gerade. So. Ich finde den Markt einfach gerade ein bisschen wack, muss ich sagen.
Ja, also ich finde es auch beängstigend irgendwie.
Ja, es ist so krass.
Also ich habe Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ey, ich meine das gar nicht durch diesen KI-Kram und sowas. Ich meine, am Ende findet man da auch seinen Weg und sowas, aber dieser Markt, der wird so gepullt einfach gerade. Es ist crazy. Es ist crazy. Weil jeder denkt, er kann seinen Schnapp damit machen. Selbst die crabbigsten Leute denken, sie können seinen Schnapp wie Beats produzieren. Bestimmt genau der gleiche Stuff. Ja.
Ey, aber ich glaube am Ende, also klar, wie ich eben meinte, die Konkurrenz ist krasser, aber am Ende filtert sich ja schon auch raus,
mit der Zeit auf
was,
jeden Fall.
Genau, was hat wirklich Qualität, wer ist vor allem, und das fand ich auch krass, als Arvid das meinte, ich höre einen Mucke-Podcast und die sagen jedes Mal, also extrem hoher prozentualer Anteil, der sozusagen für deinen Erfolg steht, ist alleine, bin ich pünktlich, liefere ich zu meinen Deadlines ab und wie zuverlässig bin ich generell so.
Okay,
und ich glaube, dass auch in diesem ganzen Schnelllebigkeitsding das immer wichtiger werden wird und schon mega wichtig ist. Das ist... Ja.
Google-Kalender.
Ich da auch zurück.
Google-Kalender und Timer.
Time-Tree. Time-Tree nice, kann ich sehr empfehlen, ist sehr geil.
Cool.
Arvid, nach diesen ganzen Deep-Talk-Themen jetzt und über Business, und ich komme jetzt vor, wie als wäre ich in einem BWL-Studium.
Ja, das ist halt dieser unangenehme Part, der aber wichtig ist. Ja.
Ich finde es so krass, und neben den ganzen Punkten, die man so anspricht, die können ja schon echt Kopfschmerzen machen so. Und ich glaube, da habe ich auch lange dran rumgetweakt. Hast du Routinen, um deinen Kopf ruhig zu halten und um alles in deinem Körper und deinem Geist darauf vorzubereiten, dass du quasi diesen Sturm von draußen erleiden musst und ruhig zu bleiben? Machst du Dinge, so die dich ein bisschen runterchillen oder sowas?
Wie gesagt, dieses Handwerksthema, dass ich halt dann, wenn ich Zeit habe, in meinen Keller mich verabschiede.
Sehr nice.
Und dann die Säge anwerf und mir da irgendwelche Sachen zurechtsäge und zurechtfeile und schleife und zusammenstecke. Das gibt mir unglaublich viel. Also es gibt mir wirklich unglaublich viel. Ich konnte das jetzt bestimmt über einen Monat nicht machen, weil ich einfach so sehr, also es war einfach gar keine Zeit. Und ich freue mich mega, das nächste Woche mal wieder machen zu können. Das macht mich einfach glücklich. Und sonst natürlich, meine Freundin Franzi ist ein Riesenhalt. Die gibt mir ganz viel Halt. Die auch fängt mich auch immer wieder gut auf, wenn ich eben mal, wie gesagt, so ein ganz komisches Feedback bekommen, was irgendwie einmal im Jahr vorkommt. Oder mir, genau, dann sagst du, ey, du, es ist nicht dein, es hat nichts mit dir persönlich zu tun, es ist schlechte Kommunikation, es hat auch nichts mit den KundInnen zu tun. Du bist gut, wie du bist. Und sowas ist super wichtig, einen Mensch in deinem Leben zu haben. Es können deine Eltern sein, es können Freunde, Freundinnen sein, deine PartnerInnen, wie auch immer. Ich glaube, also das tut mir sehr, sehr gut. Und sonst, ey, ich mache jeden Tag, also ich war jetzt eine Woche auf einer Produktion, wo wir immer von früh bis abends geshootet und teilweise auch noch geschnitten haben. Und die anderen, wir haben uns dann abends immer noch im Hotel kurz hingesessen. Ja.
In Schnäpsen getrunken.
Ich habe tatsächlich eigentlich immer einen Kräutertee. Gut, ich habe an zwei Abend, auch Alkohol getrunken. Aber weißt du, dann trinke ich lieber so einen Kräutertee, weil am nächsten Tag bin ich fit.
Safe.
Und dann, es war in Hamburg, habe ich gesagt, ciao. Guten Abend wünsche ich euch jetzt. Ich laufe jetzt noch eine halbe Stunde durch Hamburg.
Ja, übelst chillig. So. Einfach für dich ein bisschen. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, wenn man eine Produktionswoche vor sich hat, am ersten Tag Alkohol zu trinken.
Also manche können
ganz
das,
schlimm,
aber...
Auf gar keinen Fall.
Also ich, auf gar keinen Fall. Aber das, ich bin Spaziergänger. Also
ja, das ist nice, aber damit Podcast drin, Mucke drin oder machst du free of all?
Also mach ich tatsächlich dann ohne allem.
Ja. Einfach so. Kopf frei kriegen. So.
Genau.
Ja. Das ist echt super wichtig. Einfach Natur und so. Das ist man
oder Stadt,
das
kann auch in der Stadt sein. So.
Ja.
Aber Natur ist natürlich besser noch.
Ja.
So. Aber einfach dir die halbe Stunde gönnen am Tag, am besten noch in Tageslicht. Das hat jetzt nicht geklappt, aber das kann ich jedem nur empfehlen.
Auf jeden. Tageslicht ist auch so ein Punkt, ey. Wenn man im Winter die ganze Zeit drin an seinem Rechner sitzt, ja, und schneidet,
voll,
denkt man, ja, sich so, okay, krass, wann habe ich das letzte Mal eigentlich Licht an meinen Körper gelassen? Ja. Das war wie so eine Kalkwand einfach. Ja, ja.
Und was macht ihr so?
Was mache ich so? Naja, ich fahre, also das ist ja bei mir eh nochmal eine andere Schiene, weil ich das ja am Ende mache ich es Part-Time. Das heißt, ich fahre jeden Tag Rad, ich habe immer meine Draußenzeit. Ich verbringe auch im Sommer zumindest viel Zeit mit den Kids irgendwie draußen. Also ich habe ja, ich lebe in so zwei Welten und ich glaube, dadurch ist für mich dieses Thema Balancing, was meine Selbstständigkeit angeht, einfach noch nicht so wichtig, weil ich das so ein bisschen parallel habe. Ich habe eher manchmal das Problem, dass ich gefühlt zu wenig Zeit für die Mucke finde, um das noch ernster zu nehmen und das sozusagen noch weiter zu pushen. So, weil eine halbe Stelle nimmt schon echt viel Zeit in Anspruch, das unterschätzt man so. Und wenn ich richtig all in gehen würde, dann müsste ich im Prinzip meinen Job halt canceln und sagen, yo, ich mache jetzt nur noch das. Aber habe ich auch schon öfters betont, ich bin auch dankbar dafür, weil ich dadurch so ein bisschen das, was du auch eben beschrieben hast, noch forcieren kann, dass ich eigentlich nur Sachen mache, auf die ich wirklich Bock habe und der finanzielle Aspekt nicht an erster Stelle ist, auch wenn ich da, weil es auch schwierig ist, wenn du dich da bewegst, ist es immer nochmal wahrscheinlich ein schwierigeres Thema mit Geld und bezahlt werden und so, und ich bin mittlerweile auch davon weg, irgendwie Sachen viel umsonst und sowas zu machen, weil ich auch gemerkt habe, das ist ein Loch, in das willst du dich gar nicht reindicken, weil da verlieren alle am Ende dran.
Ich glaube, du hast mir das mal gesagt, umsonst ist der Tod oder sowas.
Ja, das habe ich so dramatisch wahrscheinlich nicht gesagt.
Ich kann mich erinnern.
Ey, aber es ist einfach, wenn du wirklich ein bisschen ambitionierter daran gehen willst, das ist nicht smart.
Sorry, vielleicht weißt du es auch nicht.
Umsonst ist der Tod.
Niki crushed von der Seite mit dem Zitat.
Ja, aber ey, ich wollte...
Aber ich habe ja meinen Punkt gemacht, also ne, deswegen und vor allem Natur, also ich nutze auch mit meiner Partnerin dann meistens die Zeit, um mit dem Bulli rauszufahren, wenn wir halt irgendwie frei haben oder in den Ferien und so, und da merke ich halt auch, diese Zeit runter, ohne Rechner, ohne groß Handy und so, das gibt dir so viel Energie, auch wenn es nur ein kurzer Trip ist. Ja, auf jeden Fall. Und Fahrradfahren, das habe ich schon gesagt. Ja. Und krass. Basketball spielen im Sommer. Basketball feiere ich auch sehr, sehr doll. Ja. Auch in der Schule mit den Kids, aber auch so dieses, auch noch so dieses Hip-Hop-Ding, weißt du, dann auf den Court raus und irgendwie, ach, das ist schon
Hip-Hop
chill.
Ist allgegenwärtig. So, wenn ich früh meinen Kaffee mache, mache ich das mit Hip-Hop. So. Ja. So, also auf eine Hip-Hop-Art, indem ich Breakdance und Kaffee.
Okay. Ja, aber Niki ist ja auch irgendwie, du bist ja auch in dem Game so ein bisschen, du nimmst ja auch manchmal Zeit, um so ein bisschen. Meditation und Räucherdings an und weiß ich nicht, so viel bewusster.
Ich glaube, das Wichtigste ist, und nach diesem ganzen Jahr in Freelancen, ich glaube, mein Frieden ist mir das Wichtigste. So, mein persönlicher, innerlicher Frieden in meinem Kopf. So.
Ja.
Und ich will mir das von niemandem nehmen lassen,
solange
ich niemanden damit auf die Füße trete. Weißt du? Und ich glaube, das ist so wichtig und da kann man schon ganz viel ausfiltern aus seinem Leben, was einen den Frieden nimmt. Und den braucht man auch einfach, um zu funktionieren in dieser schnelllebigen Welt, die einfach immer crazier wird.
Ja.
War eine Taube am Fenster, oder was? Nee. Genau, abschließend dazu, ich glaube, super wichtig ist einfach zu checken, ob man eher der Typ ist, der viel grübelt. Und ich glaube, wenn man viel grübelt und so, ist, glaube ich, Sport ganz gut, um das einfach ein bisschen aus seinem Kopf rauszukommen. Und ich glaube, wenn man eine Person ist, die sehr wuselig ist, Gedanken springen hin und her und so, ist, glaube ich, sowas wie Meditation ganz nice, um seine Gedanken einfach ein bisschen still zu bekommen und ein bisschen in den Moment zurückzubekommen. Und ich glaube, da finde ich für mich gut die Balance. Ich glaube, Sport und Meditation ist ganz nice, um einfach eine gute Basis zu haben, die für alle Mitmenschen, die mit einem leben müssen, sehr zuträglich ist. Ja. Mhm. Voll. Ey, Leute, was geht? Wie lange haben wir jetzt hier auf dem Desk?
Naja, Stunde 15 oder so.
Ja, chillig. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Songs auf die Playlist hauen. Ich glaube, Arvid hat vielleicht auch noch das ein oder andere Hit.
Ja, genau. Und sonst, Arvid, hast du noch irgendwelche Gedanken, die du teilen willst? Hast du Bock, noch irgendwas anzuschneiden? Wie ist dein Feeling generell? Wir müssen ja auch nicht sozusagen alles leiten, sondern du kannst auch gerne noch mal ein bisschen von dir aus irgendwie ein Thema aufmachen, wenn du Bock hast.
Ich glaube, ich könnte jetzt nur noch das wiederholen, was wir eh schon mal gesagt haben. Also ich glaube, wir haben jetzt schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen.
Dann habe ich eine abschließende Frage gleich. Jetzt hat sich der Klick in meinen Topf gemacht.
Aber wollte ich gerade ausholen.
Ich glaube, genau. Ich glaube, ich würde nur sagen, ey, macht das, was ihr liebt. Also macht, was ihr liebt. Voll. Und achtet so auch auf eure Mitmenschen, mit denen ihr das zusammen macht. Es bringt nichts, wenn am Ende alle unglücklich sind oder frustriert, sondern es soll irgendwie auch Spaß machen, was ihr macht. Und ja, probiert es gerecht zu machen für euch, aber auch für andere. Probiert, andere zu sehen. Stellt euch nicht zu sehr in den Vordergrund, aber auch nicht in den Hintergrund.
Sehr schön gesagt. Sehr schön. Boah. Das ist eigentlich auch perfektes Schlusswort, aber jetzt brennt es in meinem Kopf. Jetzt ist es so, ich muss es jetzt noch fragen. Weil ich sehr spannend finde und wir haben uns auch mal vorgenommen, eine ganze Folge nur über dieses Thema zu machen. Einerseits, du hast ja eben gesagt, du hast eine gewisse Angst vor einer Entwicklung. Was ist diese Angst, fände ich sehr, sehr spannend. Woher kommt die und hat das irgendwas mit AI zu tun? Weil ich finde, AI ist gerade ein Riesenthema und ich habe da auch meine Gedanken zu, das ist jetzt aber an sich egal. Geht nur darum, ist das für dich eine Konkurrenz oder ist das was, was du auch sozusagen für dich gerne nutzen wollen würdest? Und spielt das in diese Angst halt eventuell sogar mit rein? Jetzt habe ich wieder drei Fragen aufgemacht, es tut mir leid. Antworte auf deine Art und Weise. Du kannst dir jetzt aussuchen, was für dich der Main-Aspekt daran ist.
Ich glaube, ich würde alles mit Ja beantworten. Ich weiß.
Okay, ja.
Also es macht mir definitiv Angst. Gerade ich habe mich auch so mit 3D-Modeling beschäftigt. Dank Corona hatte ich endlich mal Zeit dafür.
Mit Blender, ne?
Mit Blender, genau. Mhm. Und kurze Zeit darauf später kommen halt irgendwelche Tools raus, mit denen man diese Sachen fast mit einem Mausklick generieren kann. Also nicht ganz in der Art. Also man kann die Sachen ja nicht ganz so drehen und wirklich 100% so exakt machen, wie man möchte. Das sind dann natürlich kleine Frustrationslevel. Mhm. Ich mache mir dann natürlich, habe auch Angst natürlich um Menschen, die sowas beruflich machen. Also die wirklich nur von sowas leben. Mhm. Also oder Leute, die zum Beispiel nur Stockfotografie machen. Crazy. Ich glaube, die haben ganz schlechte Karten aktuell. Uff. In deren Schuhen möchte ich nicht stecken, aber das, ich nutze diese Tools teilweise auch selber, also ich nutze zumindest, hatte ich vorhin erzählt, so ein, die verkaufen das AI-Tool, ich weiß nicht, wie viel AI da wirklich drin steckt, ich glaube, heute wird auch überall AI draufgeschrieben.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Ist es am Ende ein AI?
Algorithmus also, auch wird oft, glaube ich, als AI, also das verwechseln, glaube ich, auch viele.
Genau, und heute kann man damit auch gut Werbung machen.
Ja, also, eben, genau. Ja.
Und ich glaube, ich nutze, wie gesagt, so Tools, um die Auflösung von niedrigem Footage zu erhöhen oder ich zoome irgendwo rein, habe zwar 4K-Footage, aber will noch weiter reinzoomen, weil wir müssen ja auch oft Querformat filmen, aber am Ende das in Hochformat ausspielen. Mhm. Solche Geschichten und das ist ganz nützlich, das nutze ich sehr gern tatsächlich. Mhm. Ich würde jetzt auch sowas wie Midjourney würde ich jetzt auch nicht ausschließen, wenn ich irgendeine bestimmte Grafik oder irgendwie sowas brauche oder ein Stockbild, würde ich auch nicht sagen, nee, das lehne ich jetzt aus Prinzip ab, weil am Ende, wir müssen diese Tools nutzen. Ich denke, es führt kein Weg dran vorbei. Ja, wenn wir das nicht machen, dann werden wir halt abgehangen.
Ja. Ja.
Und wo das hinführt, weiß ich nicht. Es gibt jetzt ja auch eine Video-AI, mit denen man Videos erstellen kann. Ich habe die noch nicht, die ist, glaube ich, noch in so einer Versuchs- oder weiß ich nicht, wie lange das dann dauert, irgendwie 5 Sekunden Filmschnipsel zu generieren. Vielleicht dauert das auch 2 Stunden, vielleicht dauert es auch 10 Sekunden, weiß ich nicht. Mhm. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern. Wie genau kann man es dann steuern, ist auch die Frage und so weiter. Ja. Aber da führt einfach kein Weg dran vorbei. Es macht mir auch Angst. Es gibt viele, ich glaube, wir können das noch gar nicht absehen, wo das auch hinführt. Aber ich denke, ich bin jetzt in einem gewissen Alter, wie gesagt, ich bin 40, ich habe, keine Ahnung, noch so 25, vielleicht maximal 30 Jahre Arbeitszeit vor mir. Mhm. Ich werde auch irgendwas anderes machen können. Also ich denke irgendwie, ich habe dieses Videothema macht mir weiterhin super Spaß, ich bin hoch motiviert. Mhm. Aber ich würde, wenn ich jetzt irgendwie nochmal was anderes machen müsste, würde ich das auch willkommen. So, und würde sagen, nochmal einen neuen Lebensabschnitt, warum nicht? Ich mache mir halt eher so Sorgen um die jüngere Generation, die vielleicht gerade in der Ausbildung ist, die das gerade lernt, die jetzt einen Abschluss in der Tasche haben oder noch Geld vielleicht sogar für das Studium reinstecken müssen und die jetzt in der Realität sich wiederfinden, wo ihre Talente, ihre Skills in Frage gestellt werden. Und das finde ich besorgniserregend. Heißt aber nicht, dass es ablehnen, weil es ist jetzt einmal in der Welt, was wollen wir machen? Also
Eben. Und ich glaube auch, bestimmte Aspekte wird die AI nie ersetzen können. Und das ist halt ein sympathischer, empathischer Mensch hinter der Kamera beispielsweise. Oder halt in meinem Fall Produzent, Produzentin im Studio, die halt aus den Menschen das Beste versuchen rauszuholen. Aber ich denke auch, also es kommt sehr auf den Bereich an, wie viel die AI am Ende wirklich ersetzen kann. Mhm. Und ja, ich habe auch mich selber dabei wiedergefunden, jetzt das erste Mal irgendwie Bilder oder so generieren zu lassen, weil es halt einfach ist, weil es nichts kostet, weil du das nutzen kannst. Bei mir ist das jetzt nicht so, dass ich damit, also ich habe mir noch nie irgendein Bild für irgendwas groß schießen lassen und da jemanden für bezahlt. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht das beste Beispiel, dass ich jemandem die Arbeit wegnehme in dem Sinne.
Voll.
Aber es wird uns alle beeinflussen und vielleicht auch mehr oder weniger beeinträchtigen. Aber ich glaube auch, wir sollten nicht zu viel Angst davor haben und auch die neue Generation wird wahrscheinlich lernen, die Tools für sich so umzumünzen, dass sie einen Mehrwert daraus generieren können. Und ich hoffe sehr, dass da eher weniger Jobs bei flöten gehen, auch wenn ich das sehr, sehr fühle und auch die Angst teile, dass das ganz schön reinschallern wird.
Wahrscheinlich wird, was ich mir denke, ist, glaube ich, irgendwann wird es bestimmt mal auch ein Ding in der Schule sein, wo man das lernt, wie ein Fach oder so. Ja. Aber ich glaube, die Entwicklung der AI ist viel, viel schneller, als dass wir hinterherkommen würden. Mhm. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass wir einfach in unserem Kopf dann noch jetzt in 2025, 2024 feststecken und die KI dann schon in 2000, 7000 ist oder so. Ja, keine Ahnung. Das wird, glaube ich, ein Problem. Aber ey, ja, also dich kann man nicht ersetzen. Niemand, keine KI kann auf die Straße gehen, die Kamera anmachen und das abfilmen. Das ist ja schon mal klar. Ja, krasses Thema auf jeden Fall. Ich hoffe, wir haben in Zukunft irgendeinen Specialist mal am Start. So,
nice. Aber kennst du jemanden, der irgendwie fit ist?
Sich richtig auskennt, den man mal fragen kann. Einfach für eine
Special Folge. Du hast ja auch mit dem Low-Poly-Pop-Up-Ding, da warst du ja auch drin, da ging es ja auch recht viel um AI.
Also ich kenne über berufliche, also ein, zwei Leute, die sich sehr breit mit dem Thema auch beschäftigen. Auch aus so einer Agentursicht.
Ja.
Fällt mir jemand ein, können wir dann ja nochmal quatschen.
Ja, sehr cool.
Aber was ich auch ganz interessant fand bei diesem Zukunftsthema, das war mir auch nicht ganz so bewusst und ich weiß auch nicht, ob das so stimmt, aber hatte ein Kollege da auch einen Podcast gehört und da hat die Person erzählt, durch diese ganze Corona-Geschichte haben wir uns eigentlich 20 Jahre in die Zukunft katapultiert. Also viele Entwicklungen, die schon am Laufen waren, die hätten noch ganz lange gebraucht, bis die wirklich Realität geworden wären. Also man hat es ja ganz klar bei diesem Thema Veganismus, vegetarische Ernährung mitbekommen, wie schnell da der Wechsel oder eine Veränderung eingesetzt hat, wie viele Menschen das auf dem Schirm haben, aber natürlich auch in negativen Aspekten.
Klar.
Und ich glaube, das da dürfen wir da auch nicht vergessen. Also wir leben gerade eigentlich, wenn man sich das so vorstellt, wir leben in der Zukunft. Mhm. Also
zurück in die Zukunft.
Ja, also das ist schon verrückt.
Ja,
ist
schon spannend.
Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht auf jeden Fall. Ey, das ist krass.
Und da kommen natürlich die Köpfe nicht hinterher, wenn es plötzlich so einen Sprung gibt. Also wir sind wir sind Affen so, weißt du? Wir sind erst vor ein paar tausend Jahren vom Baum runtergeklettert und plötzlich sind wir irgendwie so Computer-Roboter.
Ich glaube sowieso, unsere DNA ist irgendwie noch so vor 100.000 Jahren oder so noch stecken, stuck in 100.000 years ago auf jeden Fall. Und ich glaube, unser System braucht einfach ein Update und ich glaube, das dauert einfach sehr, sehr lange.
Also es ist auf jeden Fall langsamer als die Entwicklung in der Technik. Das können wir auf jeden Fall festhalten.
Safe. Also logisch.
Ey Leute, ich würde sagen, bevor der Mond in mein Ghetto kracht, lass mal ein bisschen was auf die Playlist packen.
Yes.
Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was am Start auf jeden Fall, um unsere HörerInnen ein bisschen zu
beglücken
und zu befriedigen, weil die warten ja darauf, dass wir da die Playlist updaten. Die können es ja gar nicht abwarten, einfach die neuen Songs aus der Playlist zu pumpen. Blöcke.
So sieht's aus. Habt ihr sogar direkt was im Kopf oder wie ist so euer Modus?
Ja, also ich habe mir.
Dann Arvid, let's pop.
Ich habe mir tatsächlich was aufgeschrieben. Ich glaube, eine Magdeburger Künstlerin, die jetzt aber in Leipzig lebt. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Deslin Amikaba. Oder Deslin Amikaba. Macht so soulige Musik. Soul, würde ich einfach sagen, ist Soul, moderner Soul. Macht Spaß. Hab die aktuell noch nicht live gehört, die Person. Aber was ich gehört habe im Internet, in diesem Internet, macht die sehr gute Sachen. Ich hoffe, ich habe ihr richtiges Pronomen benutzt, aber ich denke schon. Also ich glaube es, ja.
Genau. Nice.
She her. Genau.
Das klingt spannend und Soul feiere ich auch immer, muss ich sagen.
Und sonst würde ich noch einen Song von von, lass mich kurz überlegen, von Pleike.
Nice, represent.
Die JB, hast du auch schon mit Pleike was gemacht, oder?
Ja, da kommt jetzt auch wieder was.
Straight off the hook.
Welchen packst du rein?
Können wir uns vielleicht, aber habe ich jetzt gerade nichts.
Okay, einfach was von Pleike.
Genau, ja, genau.
Easy, kriegen wir hin. Okay, Niki, bist du auch schon ready? Oder?
Ja, ich nehme, ich höre gerade so einen Dudi, der rappt, der heißt De Mussolini. Klingt irgendwie fresh und der Song heißt Sunchild. Ist ein super smoother, oldschooliger Song. Den kann man reinnehmen. Mhm. Und eine Sängerin, die ich gerade echt feiere, Ari Lennox. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja. Und der Song, in dem Song geht es nicht um Katzenfutter, aber der heißt Pedigree.
Ich glaube, Pedigree ist, glaube ich, ein Stammbaum, glaube ich.
Okay, siehst du, hab wieder was gelernt.
Pedigree Katzenfutter, ist ja wegen Pet einfach, ne?
Ja, gibt es ja dieses Katzenfutter, Pedigree.
Wirklich?
Ist das nicht Hundefutter?
Oder Hundefutter.
Oder Hundefutter, ja, keine Ahnung.
Siehst du,
ich mich nicht so aus.
Alles falsch
gesagt. Aber ey, ich habe zwei Katzen, Leute. Ich wüsste, wenn es Pedigree für Katzen
ist. Ja, okay, Song haben wir trotzdem drauf. Nice.
JB, alright, ja, ich habe noch zwei drauf. Bei mir gibt es Late Night Doors from the Mouse Outfit.
Yes.
Und dann würde ich noch, ich würde noch mal einen Song, das ist auch sehr unbekannt, glaube ich, von einem Crewmember von den Clear Soul Forces. Die machen zwar über lange keine Mucke mehr.
So ein Spielmannszug, oder was?
2012, 2013. wie kommst du auf Spielmannszug, Digga, bei Clear Soul Forces?
Ich wollte einfach irgendwas sagen. Nein, Quatsch, freu
also,
mich. Ey.
Genau, der Dude, der ist bei dieser Crew am Start und der Song heißt Stationed von Novelist. Und ich glaube, die Crew gibt es auch gar nicht mehr. Aber,
ja, auch wieder, glaube ich, zwei Songs, die ich nicht kenne. Das ist sehr nice, dann kann ich auch immer mal ein bisschen absteppen.
Ja, ich kenne gar nichts von dem, was ihr gesagt habt. Achso, doch, außer die Annie Lennox.
Ja, die kenne ich auch.
Annie Lennox, die ist schon fresh auf jeden Fall. Die macht coolen Stuff.
Aber ist ja auch der Sinn der Sache.
Ja, sehr geil. Und an alle Personen, die Musik machen, die es bis hierhin ausgehalten haben, sich die Folge reinzuziehen, ihr könnt natürlich auch gerne Sachen schicken. So, fällt mir jetzt auch mal ein, dass man das natürlich auch mal pushen könnte. Natürlich müssen die irgendwie bei Spotify sein, damit wir die in die Playlist pushen können.
Ja.
Aber wenn ihr was habt, schickt es gerne zu, wir hören da gerne mal rein. Ja.
Mhm. Absolut.
Nice.
Alright. Damit
JB,
closen wir, würde
ich
sagen.
Danke dir,
ich danke dir. Ich danke euch.
Sehr schön, dass du hier warst. Es hat sehr Bock gemacht.
Yeah.
Ein sehr natürlicher, organischer Talk. Und Folge wie immer gesponsert vom Kiezkontor, das sage ich jetzt auch nochmal.
Blocker, Blocker, der Kiezkontor in der Hood.
Jawohl,
Spinni
des Vertrauens.
Ja.
Peace door.
Ja, wir sind mal reich auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch denken.
Krass, ich habe ja nichts zu trinken bekommen. Also ihr habt mir was angeboten, stimmt. Aber.
Ja, das wäre alles von Kiezi gewesen.
Ja, es gibt nur Pedigree.
Ich habe hier, um das nochmal klar zu machen, eine Club-Mate-Flasche in der Hand. In der
das piepsen wir weg.
Leitungswasser drin.
Ja, genau.
Also die habe ich mir selber mitgebracht, oder? Kiez.
Okay. Ja, sehr nice, Leute. Das letzte Wort hat Arvid, würde ich sagen, oder?
Yes.
Oh, what?
Ja, gerne, wenn du Bock hast.
Seid nett zu euren Mitmenschen.
Mhm. Yes. Und damit gehen wir raus. Danke fürs Zuhören.
Merci beaucoup.
Viel Spaß beim Outro und bis zum nächsten Mal.
Bye-bye.
Bye-bye.